Moin. Alter, was ist das für ein Overlay? Was wollen die von mir? Was das? Was? Alter, Twitch? Ihr wollt mir nicht ernsthaft erzählen, ich muss mich jetzt einloggen, damit ich den Chat sehen kann, oder? Alter, ist das euer Ernst? Ja, klar, Handynummer. Ist das wirklich euer... Was soll der Scheiß, Mann? Was soll denn dieser Kack, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Was haben sie sich da wieder ausgedacht, Mann? Was ist das denn? Ich bin absichtlich nicht in meinem Streaming-Account eingeloggt. Das ist pure Absicht. Warum kann ich... Das regt mich jetzt mal richtig auf, Alter. Geht dann... Lass mal kurz was testen. Okay, das funktioniert noch. Okay, wenn man anonymen... Aha, G-baited. Outplayed. No. It's outplayed. Outdated, overrated, G-baited. Now we outplayed it. Ach, keine Ahnung. Sag mal, stimmen meine Sound-Settings nicht? Zack. Doch, stimmt alles. Ich hab das Video von ihm auch geguckt. Also mit der Bürste... Mit der Bürste... Bürste bräuchte ich vielleicht noch. Ich mach das aktuell mit den Händen drauf. Und reib da so ein bisschen ein, den Schaum. Aber das ist... Wahrscheinlich nicht der Weisheitsletzter Schluss. Was ist denn in dem Modus großartig anders? Ich glaube, ich weiß, was großartig anders ist. Die erkennen vielleicht, ob man einen... Wobei, eigentlich kann man nicht richtig Inkognito-Modus erkennen. Was auch immer. Zumindest, ich werde mich nicht beschweren, es funktioniert so. Warte mal, lass mal was ausprobieren. Ne, hier nervt er. Wartet mal, können wir den ausplanten? Hä? Aber jetzt ist der Chat inaktiv. Der connectet sich gar nicht. Moment. Und jetzt müssen wir noch irgendwie das... Oh, das ist aber shit. Wir lassen einfach den offen und gut ist. Ja, der Fraser, der weiß, wovon er spricht, ne? Ich sag euch, wie das ist. Hätte der Fabian Beauty-Videos gemacht oder hätte er ein bisschen weiter gemacht, was diese Videos angeht, ohne Scheiß, der Fabian wäre heute der größte männliche, beziehungsweise, ja, weiß ich, wobei er müsste ja nicht nur Männer-Content machen, als mögliche männliche Beauty-YouTuber auf YouTube, ja? Hätte er weitergemacht. Weil der Fabian hat einen Vorteil, also der Fraser, der hat einen Vorteil gegenüber diesen ganzen anderen Noobs. Der Fabian hat die Optik dafür, ja, also der sieht gut aus, der verkauft das auch gut und vor allem siehst du an ihm selbst, dass es funktioniert und der hat halt Ahnung, wovon er spricht, ja? Was die ganzen Beauty-Noobs alle nicht haben. Ja, Gachi Gasim, so sieht's aus. Warum gehen meine Emotes denn hier gerade nicht? Moment, Extensions, die muss man whitelisten, gell? Erweiterungen, FFZ, Details, im Inkognito-Modus zulassen. Machen wir. Ja, so, lass doch mal kurz probieren. Gachi Hyper. Nee, geht nicht. Warum nicht? Oh, fuck, Alter, weil... Oh, shit. Resettet sich im Cognito-Modus auch die Settings von FFZ? Ich hoffe nicht. Okay, okay, testen wir nochmal. Shit, Alter, nein! Okay, Inkognito-Modus ist nicht wirklich zu gebrauchen. Aber wisst ihr, also mich, diese Gängelung nervt mich schon wieder extrem, ja? Addons, wir machen. Moment, habe ich das sonst immer an? Egal, aktivieren. 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 Moment, so muss man machen. Aktivieren. 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 Ich glaube, es passt so. Das braucht man gar nicht alles. Egal. So, ich hoffe, dass das checkt jetzt. Jetzt funktioniert es auch. Meine Güte. Hast du kein Backup für die Einstellung? Das ist eine gute Idee. Das könnten wir tatsächlich. Moment, das können wir tatsächlich probieren. Das ist eine gute Idee. Lass mal kurz hier probieren. Pop-up. Chat. Alter, man darf noch nicht mal den Button anklicken. Ich raste aus. Ha! Okay, Moment. Easy! Ich war schneller. Wie macht man hier den Export? Weiß jemand? Backup and Restore. Save Backup. So. Und jetzt gehen wir hier rein. Fivehead Time. Jetzt gehen wir hier rein. Das kann ich einfach einmal am Anfang vom Stream machen. Sichern und Wiederherstellung. Sicherung wiederherstellen. Downloads. FFZ Settings. Eats. Easy, kann man da nur zu sagen.
Easy as a fuck. Easy as.
Easy.
Macht überhaupt keinen Unterschied, was es ist. Kann auch Better Twitch TV sein, das Plugin. Ist vollkommen egal. Ja, ich könnte irgendein User-Skript machen. Übrigens, das, was wir gebaut haben für meinen Access Point mit dem Hinzufügen von Dynamic PSKs, also quasi WLAN-Passwörter pro User, nicht pro User, pro Gerät, sodass man nicht immer ein WLAN-Passwort für alles braucht, was ziemlich sackt. Das benutze ich mittlerweile regelmäßig. Wir haben ja hier sowas erstellt, wo man das im Webinterface ordentlich machen kann. Richtig nice. Ich habe jetzt schon einen, ich habe das neue Laptop für die Arbeit, das neue Handy, das neue iPad, alles mögliche darüber eingerichtet. Mit uBlock geht das bestimmt easy weg. Nee, also zumindest defaultmäßig nicht, weil uBlock ist ja an. Ja, aber das ist wirklich echt hängen geblieben hier mit dem, das ist richtig nervig, Alter. Ich will kurz ein bisschen leiser machen. Das hier geht bestimmt, okay. Lass mal ausprobieren. Das geht, aber da ist kein Dark Theme und jetzt ist mein. Leute, aber da funktioniert der Rest nicht. Da ist die Seite broken. Broken AF. Diese Seite reagiert nicht. What? Alter, Chrome. Ah, jetzt darf ich anklicken, okay. Habe ich denn jetzt hier meine FFZ-Settings? Nimmt er die jetzt mit? Ich glaube schon, oder? Hat er? Chat aussehen, wie macht man denn die Farbe jetzt hier? Leute, ich bin komplett blank. Wie stellt man hier überhaupt die Farbe vom Chat ein? Ich habe das einmal eingestellt vor 3 Jahren, man weiß nicht, wie das jetzt funktioniert hat. Ach, scheiß drauf, wir lassen es jetzt einfach so, geht ja auch. Müsste nicht, ich meine, es ist ja auch alles drinne. Übrigens, habt ihr schon gesehen, wobei ich weiß gar nicht, ob das schon da ist, dass es jetzt, dass die Suche im Archiv noch mehr blazingly fast ist als ohnehin schon. Die ist extremely blazingly fast written in Rust. Und es gibt neue Pepo-Bilder. Gibt sogar echt ein paar Sachen, die ich euch zeigen kann. Es gibt richtig nice Pepo-Bilder. Ich weiß nicht, ob der Rackman... Ist der Rackman da? Bilde mir ein, ich habe ihn schon gesehen. Irgendjemand... Nee, hab ich nicht. Doch, ist er. Doch, da ist er doch. Da ist er doch. Also es ist noch mehr blazingly fast. Guck, wenn ich nach Kekkel suche, bam. Wobei, ist es überhaupt schon drinne? Oh, guck mal, Leute, man kann jetzt sogar suchen nach Datum. Das ist auch neu, gell? Richtig, richtig high IQ jetzt das Archiv. War es vorher schon, aber jetzt ist absolut highest IQ. Aber es geht immer noch, es geht immer noch mehr, ja? Pro Prime Sub, ein IQ-Punkt für alle. Das Dumme daran ist nur, wenn das Sub ausläuft, ist das auch wieder weg. Das heißt, man muss schon gucken, dass man da irgendwie am Ball bleibt. Außerdem gibt es coole Sub-Badges und Sub-Emotes und alles Mögliche. Das heißt, wenn es euch danach ist und ihr keinen Bock habt, dass Bezos euren Prime-Sub quasi in die eigene Tasche steckt, dann könnt ihr jetzt Prime-Subben. Manchmal ist Smiley irgendwie arschlangsam. Okay, irgendwie Cash-Gedöns vielleicht. Es gibt neue Pepo-Bilder, die muss ich euch gleich mal zeigen. Aber erstmal Chat lesen. Face-Gesicht. Du bist auch schon lange am Start. Du hast nicht durchgängig gesappt, das weiß ich, aber der Name, der kommt mir bekannt vor. Den habe ich mir irgendwie gemerkt. Gut, du schreibst nicht viel, ich weiß, aber der Name kommt mir bekannt vor. Das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil es irgendwie so ein... Also irgendwie Face-Gesicht ist irgendwie, kann man sich irgendwie gut merken. Ja. Und falls ihr bei mir nicht subben wollt, ist auch nicht schlimm, aber subbt wenigstens irgendwo mit eurem Prime-Sub, anstatt den zu verschenken. Falls ihr überhaupt Amazon Prime habt, ne? Wenn ihr keinen Prime habt, dann kann euch der Prime-Sub auch nicht verfallen. Lothanox, danke schön für den Sub. Ich bin eher ein Lurker. Ja, macht ja nichts. Wie war die Arbeit? Leute, also, ich sage jetzt was, könnte sogar sein, dass Leute von der Arbeit zugucken. Ich wurde ja schon mehrfach geleakt. One Fingerman, danke schön für den Sub. Also, ich sage euch jetzt mal was zur neuen Arbeit. Ich sage euch was Gutes und was mir nicht so gut gefällt. Also, das Erste, was ich richtig gut finde, was auch richtiger Kontrast zum letzten Arbeitgeber ist, die Atmosphäre ist deutlich netter, so untereinander auch. Klar, das wird nicht überall so sein. Gibt bestimmt auch ein paar Leute, die sind ätzend. Aber ich rede jetzt nicht nur von meinem Team. Ja, weil in meinem Team war es beim alten Arbeitgeber auch vollkommen in Ordnung. Nee, ich meine insgesamt, ich bin jetzt ja direkt von Tag 1 in irgendeinem komischen Cloud Kubernetes-Projekt mit am Start, was ich eigentlich ganz cool finde. Es wär nur deutlich cooler, wenn man auch ein bisschen mehr machen könnte. Aber der Umgang mit den Leuten untereinander ist deutlich netter. Ich war am Dienstag wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie Anfang der Woche war ich in so einer Sprint-Review-Planungsrunde. Das ging irgendwie 2 Stunden. Da waren alle möglichen Leute dabei, ja. Von Technik bis Verantwortliche bis Projektleiter und sowas. Man muss sagen, ohne Scheiß, Leute, der Umgang untereinander ist deutlich netter als noch bei meinem alten Arbeitgeber. Das finde ich wirklich sehr gut. Unik, danke schön für den Sub. Ich muss gleich hier oben nochmal was lesen. Ich habe hier, war noch ein paar Sachen. So, also das ist das Erste. Das finde ich wirklich richtig nice. Anderen Sachen mal gucken. Also das gefällt mir wirklich gut. Und das ist auch schon echt ein Riesenvorteil, wenn du nicht standardmäßig davon ausgehen musst, Alter, der andere geht dir jetzt eh gleich auf den Sack. Nee, tatsächlich nicht. Das war bisher immer wirklich sehr nett untereinander, der Umgang mit den Leuten auch. Also kann man nichts sagen, das ist schon mal nice. Also die scheinen sich auch echt Leute auszusuchen, die sozial ein bisschen, ja, nicht die größten Spasten sind, sag aber mal so. Also, das ist schon, das finde ich schon mal sehr nice. Was mir nicht so gut gefällt, es kann durchaus sein, dass das, naja, es wird nicht Gewöhnungssache sein, aber vielleicht muss man mal gucken. Also eine Sache, der Meeting-Anteil ist auch wieder unsinnig hoch. Ich mache, also die einzige Zeit am Tag, wo ich wirklich ordentlich was mache, ist ungefähr von 7 Uhr bis 9.30 Uhr, weil da sind noch keine Meetings. Und dann geht's los mit einem Daily dort, dann irgendwie Teamrunde hier, dann kommt irgendwie eine weitere Planung da. Und im Prinzip, ich kann es euch mal... Ach Mist, ich habe das Handy gar nicht hier, wo ich jetzt den Kalender gucken kann. Es wird viel zu viel gemietet, Alter, und die meisten Meetings sind auch nicht sonderlich sinnvoll. Also es wird viel zu viel gemietet. Und insgesamt, das ist halt gut. Das ist jetzt weder plus minus null zu meinem alten Arbeitgeber, weil da haben wir auch viel unsinnig gemietet. Was mich aber nach wie vor nervt, ist dieses ultra restriktive, gut, meine, die haben Auflagen, die können sich auch nicht immer ausdenken, aber okay. Ultra restriktiv, aber auch teilweise so extrem übertrieben, sodass es schon wieder nicht richtig zu benutzen ist. So mit Kisten komplett ohne Internetverbindung, wo man nicht mal ein ordentliches Command-Line-Tools drauf machen kann und dass man auch bei jedem Furz zu 5 anderen Teams rennen muss. Obwohl man auf der anderen Seite agil sein will. Also es passt irgendwie, das passt nicht so ganz. Also ich glaube, das ist aber der Sache geschuldet, dass es eben ein riesengroßer Laden ist und die halt bis vor kurzem auch noch sehr oldschool unterwegs waren. Das sieht man auch dort, ja. Also wie da die Linux-Kisten administriert werden, das ist nicht schlecht, aber das ist wirklich äußerst, äußerst oldschool, auch wie das gemacht ist. Und auch wenn man sich die Protokolle anguckt und sowas, alles mit 5 Durchschlägen und so. Also sinnbildlich gesprochen, ja, wir machen nicht wirklich 5 Kopien davon. Aber, also das ist schon wirklich sehr, sehr Oldschool-Feeling in vielen Bereichen. In dem Cloud-Projekt, wo ich bin, ist es halt anders. Die wollen tatsächlich modern sein, können es aber nicht so hundertprozentig einfach, weil das wahrscheinlich eines der ersten Dinger ist, wo sie so wirklich auch probieren, mal agil zu sein mit Übergreifen über Teams, dass beim Projekt die Leute mitarbeiten, ohne immer über 5 Hierarchieebenen gehen zu müssen. Das klappt noch nicht so richtig gut, weil es ist halt unterm Strich immer noch so. Also man muss 5 Stellen fragen, ob man was machen darf. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das dadurch, dass die jetzt quasi erst anfangen, so richtig versuchen, modern zu sein, dass sich das tatsächlich verbessert in den nächsten Jahren. Da habe ich tatsächlich begründete Annahme dazu, dass das so sein wird, weil man sieht jetzt schon, dass das in diesem Projekt, obwohl das vorher Dinosaurier-Modus war, nicht nur gesagt wird, wir wollen agil sein, sondern man es zumindest versucht. Man schafft es noch nicht so direkt in dem gesamten Umfeld dieses riesen Ladens, das richtig umzusetzen. Aber man will das. Man sagt nicht nur, dass man es machen will, man will das auch. Das ist ein riesen Unterschied zu dem, wo ich vorher war bei dem Laden. Die haben nämlich immer nur gesagt, sie wollen das und dann wollten sie es doch nicht, wenn es darum geht, was zu machen. Ja, so sieht's aus. Ah ja, und eine Sache, die mir auch tatsächlich ein bisschen auf den Keks geht, ist, die haben so den Hang dazu, Meetings übelst spät einzuladen. Die wollten ernsthaft Montag einladen, 16 bis 18 Uhr. Ich bin da morgens losgefahren. Ich kann doch nicht. Soll ich da 12 Stunden rumhocken oder wie? Also. Nee, das funktioniert nicht. Ich hab jetzt bei mir in Kalender eingetragen, dass ich ab 15.30 Uhr weg bin. Ich meine, ich bin zwar meistens erst nach 16 Uhr weg, aber dass keiner noch irgendwelche Meetings einlädt. Und, eine Sache ist ganz cool, ich bin im Projekt noch mit jemand anderem zusammen, der ist relativ spät da, der ist meistens so erst ab 9.30 Uhr da und ich bin schon ab 7 da oder teilweise sogar ein bisschen kurz vor 7, dann passt das, ich bin vormittags am Start und der ist noch nachmittags länger am Start, aber trotzdem, ich meine, du kannst doch nicht ernsthaft Meetings ansetzen, am Ende des Arbeitstages von 2 Stunden Länge und dann irgendwie erwarten, da ist noch jemand wirklich aufmerksam im Kopf dabei, wie soll das funktionieren? Ja. Also ich werde die in Zukunft wahrscheinlich dann auch ab nächster Woche, jetzt habe ich ja konstant diesen Blog-Termin ab 15.30 Uhr drin, auch, ich werde sie zwar nicht kommentarlos ablehnen, aber ich werde eine Antwort schreiben, dass ich um die Uhrzeit nicht mehr da bin. Was sollen sie dann machen? Bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Okay, hier. Tom schreibt, gerade meine erste Arch-Installation hinter mir. Mal einfach den ganzen Network-Kram übersprungen und gewundert, warum Pac-Man nichts installieren kann. Ja, da musst du tatsächlich aufpassen. Die einfachste Variante bei einer Arch-Installation Netzwerk zu machen, ist tatsächlich der, ich nenne es mal, der Noob-Modus. Lass das Ding in Network-Manager installieren. Fertig, da musst du dich eigentlich um gar nichts kümmern. Solange du DHCP hast im Netzwerk, ist gar kein Problem. Ja, Rackman, wir gucken uns gleich deine Bildchen an. Ich finde die schon mal extrem POG. Kann ich schon mal... Nee, falsches Emote. Wo ist es denn? WTF? Ah, hier. Da. Jetzt habe ich's. Das ist ein Feature. Das ist, weil die written in Rust sind. Wenn die immer so schnell wären, könnten sie in Zukunft ja nichts mehr verbessern. Verstehst? Die bauen absichtlich ab und zu Delays ein, dass die bei der nächsten Version schreiben können, Performance Optimization, Optimierung. Wie gefällt es dir denn auf der neuen Arbeit? Also vor circa 17,5 Sekunden habe ich das ausführlich erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt alle paar Minuten nochmal erzählen soll, Leute. Doch, ich erzähl's, okay, wir machen jetzt was. Ich erzähle es maximal einmal alle halbe Stunde. Oder einer, der es wirklich genau wissen will, nur mit Prime Sub. Oder ihr müsst eine halbe Stunde da bleiben.
Ja.
Okay. Ja, sehr nice. Hat jemand von euch einen Unify Switch und weiß, wie man Fenders ständig auf Unify Switch zu finden? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe was Ähnliches. Ich habe einen Ubiquiti Switch. Allerdings ein Ubiquiti Edge Switch. Das ist. Oh nee, ernsthaft? Okay, ich erzähl's gleich nochmal. Die Kurzfassung, ja. Also, ich habe einen Edge-Switch, der hat das Problem nicht mit sich zu Unify zu verbinden. Das ist eigentlich eine mega krasse Taktik, irgendwie Prime-Subs zu baiten, oder? Man muss einfach so tun, als muss man dann was machen, wo man gar keinen Bock drauf hat. Und dann hat man sogar den Vorteil, Leute, die dich nicht leiden können, die subben dann auch, weil die denken dann, du musst was machen, worauf du keinen Bock hast. Das ist quasi so Hate-Subbing, falls es sowas gibt. Das ist eigentlich richtig Six-Head, das so zu machen. Da reicht Five-Head schon einmal für. Ich sag gleich was dazu. Ich gehe jetzt trotzdem mal in den Chat durch, sonst vergesse ich es wieder. Leute, die dich nicht leiden können, hören dir überhaupt zu. Hier, du wirst es nicht glauben. Ich habe letztens... Ich kann dir gar nicht mehr sagen, in welchem Kontext. Ich weiß nicht, ob ich was gelesen habe, ob ich es irgendwo in einem Stream gehört habe. Oder ich kriege es nicht mehr zusammen. Zumindest gibt es bei jedem Streamer... Ey, wahrscheinlich ist das jetzt nicht irgendwie wissenschaftliche Studie oder so gewesen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr woher. Deswegen müsst ihr googeln. Aber ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt, dass es bei jedem Streamer eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Hate-Viewern gibt, die eigentlich nur da sind, um zu gucken, ob er irgendwas verkackt. Und im Zweifelsfall... Oder Hate-Watcher, ja. Und wenn er was verkackt, es sofort zu klippen, es sofort zu posten, sofort Nvidia Shadowplay anzumachen, falls er die Dinger löscht und es dann zu reporten. Und die gucken dann wirklich zu, die Streams, weil sie den Typ nicht abkönnen, nur um ihm eins reinzuwürgen, wenn er mal Kacke baut. Und wie gesagt, ich weiß nicht mal, wo ich das aufgeschnappt habe, ist noch gar nicht so lange her, aber jetzt geht mal in euch, selbst wenn ich jetzt die Quelle nicht weiß, so unwahrscheinlich bzw. weit hergeholt klingt das doch gar nicht. Es gibt doch immer so Leute. Ja, gibt doch immer so Leute. Ich habe gerade noch eine Gehaltsabrechnung gekriegt vom alten Arbeitgeber. Ich muss da mal kurz lurken, ob die es hinbekommen haben, mit meinen Urlaubstagen das richtig zu verrechnen. Ich habe zwar jetzt eine Bescheinigung. Ach nee, das ist die Lohnsteuerbescheinigung 2023. Das ist gar nicht die Abrechnung. Na dann nicht. Dann nicht. Das Gute ist die Arch-Gruppe. Die ist wirklich nice. Da hat aber noch keiner was geschrieben drin. Du hast auch mal, du stehst vor 9 Uhr auf. Warum denn auch nicht? Ich fange um 7 Uhr an. Das ist richtig gut. Normalerweise, um 7 Uhr auf der Arbeit zu sein, müsste ich mal richtig beschissen früh aufstehen. Und so kann ich ganz normal anfangen. Ich bin ja um 7 wach. Und da kann ich mich ganz normal an den Rechner setzen, mach das Ding an, wähle mich per VPN ein und dann ist gut. Warum eigentlich kein Arch-Channel im Discord? Wir haben noch einen Linux-Channel, oder? Chat, haben wir einen Linux-Channel? Haben wir eigentlich einen? Das naheliegendste haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Wir haben einen Progress-Channel, wo aber keiner checkt, was Sache ist. Oder mal, wartet mal, ich muss da mal kurz reingucken. Unix-Port, ja, das trifft's aber nicht so ganz. Modgis, was haltet ihr denn davon, wenn wir unter Technik noch einen Linux-Channel machen? Ich meine, wir haben Progress für Programmierungszeug, wir haben Heimautomatisierung und News. Ihr könnt euch das ja mal überlegen. Letztendlich müsst ihr den Mist ja dann auch moderieren, der da gepostet wird. Der Eichler ist am Start. Die Wahrscheinlichkeit, in New York von einem Mensch gebissen zu werden, ist größer als die Wahrscheinlichkeit in der Erfahrung. Ah ja. Wo hast du das her? Ich habe auch letztens gelesen, dass es wahrscheinlicher ist, in Paris auf Scheiße auszurutschen und sich das Knick zu brechen, als... Ich weiß den Vergleich nicht mehr. Als an irgendwas anderem zu sterben, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das war. War aber ein ziemlich bescheuerter Vergleich, weil ich glaube, da war einfach nur ausgedacht. Habt ihr einen VPN-Client oder Always-On-VPN? Was ist denn ein Always-On-VPN? Ach, du meinst sowas, was automatisch mitgestartet wird beim OS-Start und das alles immer da drüber geht? Wir haben einen VPN-Client. Der aber nur vom offiziellen Laptop funktioniert, also insofern macht es eigentlich keinen Unterschied. Die nervigste Zeit ist von 12. Das stimmt. Also, für mich wäre es nicht so wild. Ich brauche 20 Minuten zum Mittagessen. 12 bis 12.20 Uhr. Dann ist es vorbei. Aber ja, das verstehe ich. Also gerade Leute, die in Ruhe mal so 30, 45 Minuten Mittagessen wollen, für die ist natürlich das eine doofe Zeit. Gerade wenn man dann so lange warten muss mit Essen. Welchen Desktop nutzt du in deiner Arch-VM? Das kann ich dir zeigen. Die müssen wir eh mal booten und wieder ein Update machen. Wenn es einen Linux-Channel geben soll, dann auch einen Windows-Channel, aber da hat keiner schreibt. Das ist eine gute Idee. Macht das so. Oh, mal kurz. Update-ge. Update-ge wäre eigentlich auch ein gutes Emote. Update-ge könnte so ein Windows-Kringel sein, der sich immer aktualisiert. Das gibt es doch bestimmt schon, man. Update-ge. Emote. Nee, gibt's nicht. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Update, gell? Nee. Okay, was gibt's hier zu updaten? Yay wird geupdatet. Und PNPM wird geupdatet. Ja, updatet ihr mal. Macht mal, ihr Bären. Was nutzt du zum Splitten im Terminal? Also, ich sag da gleich was zu. Ich muss den Chat der Reihe nach abarbeiten, sonst wird das nix. Also, warum installiert der Go? Moment, wie war das? Ach, für Yay. Okay. Also, ich hab in meiner VM am Start Arch Linux, by the way. Selbstverständlich. Was sonst? Und als Desktop hab ich i3. Auf X, also auf X.org, X11, wie auch immer man das nennen will. Weil Wayland in der VM nicht gescheit funktioniert. Ich verstehe nicht warum. Das ist aber wieder so ein typisches Linux-Problem. Die schieben sich die Probleme gegenseitig zu. Also die Wayland-Leute sagt, das muss VMware fixen. Und VMware sagt, ist doch alles in Ordnung, X funktioniert doch auch. Zum Beispiel funktioniert kein Copy-Paste mit Wayland. Es funktioniert noch nicht mal Screen-Update, seriously. Wenn ich Wayland starte, mit Sway oder so als Window-Manager, ich habe 0 FPS. Also der Screen updatet sich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das begreiflich machen soll. Also, das hört sich nicht so schlimm an, aber es ist schlimm. Weil der Screen updatet sich nicht. Also, sobald ich Wayland anmache, habe ich nur einen schwarzen Bildschirm, weil der Screen sich nicht automatisch, mein Bildschirminhalt refresht sich nicht. Der Bildschirm bleibt für immer schwarz, nur wenn ich Terminal switche, also nur wenn ich den hier mache, wie, quasi ins Terminal und wieder auf Wayland zurück, dann refresht sich der Screen einmal. Also ich habe quasi immer Standbild, bis ich Terminal switche. Das ist halt nicht benutzbar. Ich meine, ich kann ja schlecht manuelles Screen Refresh machen mit F1, F2 immer. Maus geht dementsprechend auch nicht. Weil sich ja die Maus nicht bewegt, wenn sich der Screen nicht refresht, logischerweise. Das kann man mit einem Top Secret Parameter fixen, aber dann bleibt immer noch das Problem, dass man nicht copy-pasten kann. Und copy-pasten ist für mich halt essentiell. Wie soll ich es gescheit in der VM benutzen, ohne dass ich copy-pasten kann zwischen Host und Dings. Übrigens, ich habe heute zum ersten Mal auf der neuen Arbeit unseren Citrix-Gateway benutzt. Ja, irgendwie jedes größere Business-Enterprise-Ding hat irgend so ein Citrix-Remote-Desktop-Ding rumstehen. Und ihr werdet es sich vorstellen, copy-paste ist disabled. Copy-Paste ist disabled. Ich habe mir Notizen gemacht, lokal. Und habe ich mir gedacht, hey, wenn der Typ nachher im Teams on kommt, dann schickst du dem das. Da wollte ich ihm das schicken und ich konnte nicht copy-pasten. Alles so highly secure, dass man nicht arbeiten kann. Das ist echt so. So, okay, wir haben geupdatet. Ich reboote mal. Excellent. Also. So, jetzt muss ich das nochmal beantworten. Also, Filvo und Aerochild, ihr habt gesubbt, jetzt werde ich das nochmal erzählen. Also. Ich mache wirklich nur die Kurzfassung. Weil sonst kann ich nicht alle Viertelstunde neu erzählen. Also. Ich sage jetzt eine Sache, die ich gut finde, eine, die ich neutral finde, eine, die ich schlecht finde. Ist, glaube ich, die beste aller. Was ich wirklich gut finde, fangen wir mit der guten Sache zuerst an. Ist, dass der Umgang untereinander, und ich meine damit jetzt explizit nicht nur in meinem Team, sondern auch teamübergreifend, ist viel netter und viel freundlicher als in der alten Firma. Kann man nichts sagen. Also, wie heißt das? Produktowner und Projektmanager und Projektleiter und Entwickler und sowas. Das ist viel mehr, man versucht was zusammen hinzukriegen, als man fuckt sich untereinander ab, so wie es in der alten Firma war. Also das ist viel besser. Die Leute sind auch viel normaler im Umgang miteinander und nerven sich nicht permanent. Also das finde ich ist eine super Sache. So die Atmosphäre und der Umgang miteinander ist viel besser. Das heißt, aus dem Gesichtspunkt gefällt mir es wirklich gut. Das Neutrale ist, ja, sie leiden auch unter viel zu vielen Meetings. Ich habe jetzt leider mein Handy nicht hier, sonst hätte ich es euch mal vorlesen können. Am Mittwoch hatte ich 3 überlagernde Meetings. Kein Spaß. 3! Das ist die 2. Woche, wo ich da bin. Wie kann man da schon 3 überlagernde Meetings? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Gut, fairnesshalber, davon wurden auch welche abgesagt wieder, aber trotzdem, mein, dass allein schon sowas entstehen kann im Kalender in der 2. Woche, ist doch nicht normal. So, das ist eigentlich nie normal. So. Also das ist das eine. Das ist neutral, weil die alte Firma leidet auch, hat auch, also da wo ich vorher war, hat auch sehr gelitten unter viel zu vielen Meetings. So, und dann bleibt zum Schluss noch das Negative. Es ist super restriktiv alles. Ich verstehe es, die haben Auflagen, die haben Vorgaben und so. Aber teilweise ist es bis zur nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht Bedienbarkeit, nicht Benutzbarkeit verkompliziert. Ihr werdet lachen. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Ich bin jetzt über eine Woche da, dass ich mich als Senior Linux Engineer auf einem Linux per SSH einloggen kann. Ich habe heute mal wieder ein Ticket aufgemacht, wo es darum ging, dass ich, wenn ich mich einlogge, keine Security-Meldung verursache. Weil meine Logins gehen jetzt angeblich alle, aber wenn ich mich einlogge, erzeugt das automatisch eine Security-Meldung, weil ich noch nicht whitelisted bin für Login. Also Login geht prinzipiell schon, aber ich bin noch nicht whitelisted, so dass es kein Security-Incident aufmacht. Das ist ganz, ganz, ganz extrem. Da ist es wirklich total übertrieben. So, und wie gesagt, ich konnte mich bis jetzt noch nicht einmal per SSH einloggen. Eher auf irgendeiner Kiste, das ist halt schon krass, ja. Und dementsprechend ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass du wirklich wegen jedem Furz wohin rennen musst. Man kann nicht einfach sagen, okay, Kubernetes klasse, wir machen eine Config, gut ist, es gibt das eine Team, das macht das andere Team macht das macht jenes und so. Das ist so übergreifend. Aber eine gute Sache ist, zumindest in diesem Projekt, wo ich bin, wo wir mit Cloud Kubernetes Zeug machen, die versuchen zumindest so ein bisschen diese Oldschool-Geschichte, was ja die Firma bis vor kurzem noch gemacht hat. Das merkt man dem Laden auch an. Also, die waren bis vor ganz kurzer Zeit, habe ich zumindest den Eindruck, sehr dinosauriermäßig unterwegs, ja. Das sieht man den Dokumenten an, das sieht man den Formularen an, den Workflows, den 15 Systemen, die teilweise noch optimiert sind für Microsoft Internet Explorer und solche Dinger. Und auch sehr so starre Strukturen, so hier, da machen wir nichts, da müsst ihr was machen, aber hier Berechtigung ist wieder ein anderer, Zertifikate ist wieder ein anderer, Cloud Provisioning ist wieder ein anderer, Windows-Berechtigung ist wieder ein anderes Team und so. Das Ganze, wir, also ich habe hier einen, ich kann es euch jetzt natürlich nicht im Detail sagen, ist ja klar. Aber hier Tackermans nicht mehr, weiß nicht, weil es klein geschrieben war, ich glaube, du musst es groß schreiben. Ich habe hier ein Organigramm, wie gesagt, ich kann euch jetzt nichts vorlesen, ich kann euch auch keinen Namen sagen. Aber das Organigramm, und das ist nur IT, dieser IT-Bereich, in dem ich bin, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist nur dieser IT-Bereich, wo ich bin. Das Organigramm ist so klein, dass ihr quasi auf einer, das braucht fast eine komplette A4-Seite, das Organigramm. Also horizontal, seitlich die Seite. Und es ist so klein, dass du es wirklich nur mit ganz viel Anstrengung die Namen lesen kannst. Also das ist wirklich ein großer, großer Laden. Und dementsprechend starr war auch die Einteilung bisher. Ja, und man merkt es halt, sie versuchen es wirklich, also ich habe den Eindruck, die wollen das echt. Also man merkt das in dem Projekt, da reden dann auch Admins mit Entwicklern und mit dem Hersteller von irgendeiner Software und so. Das ist tatsächlich, man versucht wirklich sowas wie agil zu sein. In vielen Fällen klappt es noch nicht so richtig, weil eben so diese Klasse, ist zumindest mein Eindruck als jemand, der neu ist, weil so diese klassischen Strukturen mit Berechtigungen dürfen nur die machen, Zertifikate dürfen nur die machen, Templates für Provisioning bereitstellen dürfen nur die machen, weil das einfach noch, auch was Vorgaben angeht, viel zu tief verankert ist, ja. Also ich könnte jetzt beispielsweise gar nicht hergehen und sagen, ey, weißt du was? Kubernetes-Cluster-Aufbau mit Terraform passt so nicht. Ich bastel mir mal was, ja. Ich mach mir einfach ein neues Git-Repo, leg ein paar YAMLs rein, apply das dann zum Ausprobieren. Das wird wahrscheinlich allein schon an der Stelle scheitern, weil ich, wenn ich einen Cert Manager im Kubernetes-Cluster installiere, ich mit dem Cert Manager nichts machen kann, weil Zertifikatshandling wieder jemand ganz anderes macht und die wahrscheinlich Vorgaben haben, wie man mit ihrem Service sprechen muss. Also mal da kurz was ausprobieren ist halt nicht. Das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Ich habe ja schon einen gewissen Tatendrang aktuell. Ja, ich will schon was machen, aber ich kann nichts machen. Ich kann einfach gerade nichts machen. Und bei allem, wo sich mal ein bisschen was abzeichnet, man könnte was machen, bevor du dann wirklich was machen kannst, musst du erstmal wieder mit 15 Leuten reden. Also die Hürde, da überhaupt was zu machen, ist so groß, dass du eigentlich schon wieder gar keinen Bock hast, was zu machen. Also, ich spüre zumindest zumindest in dem Projekt, den Willen und den Ansatz, das in Zukunft anders zu machen. Das ist ja was ich bei meinem alten Arbeitgeber gar nicht sagen konnte. Und deswegen gehe ich auch mal von aus, die kriegen das gebacken. Natürlich bei weitem nicht für alles, da ist der Laden viel zu groß. Aber vielleicht für neue Sachen bin ich zuversichtlich, dass sie das über die nächsten paar Jahre durchaus hinkriegen, dass das neue Projekte gerade im Cloud-Umfeld schon etwas weniger mit diesem alten Ballast auskommen müssen. Oder auskommen werden. Naja. Mal gucken, ob das dann so ist, ja. Travorek, ja genau, ich merke das auch. Heute habe ich mit einem Kollegen im Teams-Call gesessen, habe gesagt, hier hat er mir irgendwas gezeigt in ihrer Container-Registry. Und genau, die haben so eine Meta, ich weiß nicht, wie das heißt, gerade aus dem Kopf, die haben so eine Meta-Registry, da kann man Container drinnen registrieren, da kann man Helm-Charts reinpacken, da kann man Java-Binaries reinpacken, da kann man Docker-Files reinpacken. Das ist so eine Meta-Registry, so ein Meta-Artefakt-Repo-Ding. Und der meinte, sowas, es ist nicht Nexus, es ist sowas wie Nexus. Ich muss... Wobei Artifactory Nexus, ja, sowas in der Richtung ist das, glaube ich. Zumindest hatten wir es davon, dass wir ab und zu vom Hersteller vorbereitete, tja, ich nenne es jetzt mal Software, das müsste ich euch ja im Detail erzählen, das darf ich wahrscheinlich auch gar nicht, vorbereitete Sachen bekommen, die in dieses Repo reinkommen. Und mein Kollege meinte, also ihm schwebt es ja vor, er fände es wirklich cool, wenn man das irgendwie automatisiert machen könnte. Also sprich, die schicken uns das irgendwo hin, wir packen das aus, schieben das automatisch rein. Ist doch klar, mache ich irgendwie einen Workflow oder mache ich irgendwie, meinte er dann zu mir, nee, wahrscheinlich wird das nix, weil das Repo, also dieses Meta-Repo kann selbst zwar andere Registries von anderen Registries pullen, da haben wir aber wieder keine Rechte, das einzurichten. Wir haben aber auch keine Write-Rechte, um da automatisch über die API was reinzupushen. Da müsste man wieder zum Berechtigungsteam gehen, um sich Berechtigung zu beantragen. Da braucht man irgendwie wieder eine stichhaltige Begründung zu. Dann muss das über irgendeine Pipeline ausgerollt werden. Da sind dann wieder ein anderes Team dran. Also du müsstest, dass wir das automatisieren können. Das zu automatisieren an sich, wahrscheinlich eine Sache von einer halben Stunde oder sagen wir von 1, 2, 3 Stunden. Mit dem, was da dranhängt, dass wir es überhaupt automatisieren können, wahrscheinlich 2, 3 Monate. Und das ist halt krass. Ich meine das ernst, ja. Also so wie ich den Aufwand da bisher mitbekommen habe, ist das wirklich so. Weil da versanden dann auch viele Sachen, weil es durch 5 Teams durch muss. Muss ich das mal überlegen. Also, wenn wir das automatisieren, wirklich automatisieren wollen, was ja eine sinnvolle Sache ist, was 2-3 Stunden dauert und man dann tatsächlich rumrennen muss, dass es dann Wochen und Monate dauert, bis es denn möglich ist, da hat man nicht so wirklich Bock, was zu machen. Und ich meinte das jetzt wirklich ernst, also den Eindruck hatte ich bisher, dass so Sachen, aber wie gesagt, nicht in dem Projekt, wo ich gerade bin, aber also so in der klassischen Welt dort, dass einfache Sachen teilweise Monate dauern, 2-3 Monate für wirklich ganz einfache Sachen, weil so viele Leute dran beteiligt sind, dann muss im Workflow irgendwie noch einer was genehmigen, dann ist der nicht da, dann muss das irgendwie zum Vertreter, dann muss der irgendwie andere Prioritätssachen erledigen und was auch immer. Also, da ist, also mit schnell ist da oftmals gar nichts. Ja. So, jetzt habe ich das auch beantwortet. Aber insgesamt, eine Sache finde ich richtig gut, dass der Umgang untereinander viel netter und viel freundlicher auch, wie soll man sagen, obwohl ich eigentlich am Anfang gedacht habe, dass sie da total steif sind, ja. Das war so mein erster Eindruck vom Vorstellungsgespräch, ist aber gar nicht so. Also, wie ich im Vorstellungsgespräch war, da bin ich da reingekommen, bin durch den Gang gelaufen und da war nur Anzugträger erstmal. Und die einen haben irgendwie sowas wie Kaviar gefuttert. An irgend so einem, vielleicht hatte einer Jubiläum oder sowas. Da habe ich mir gedacht, Alter, wo bist du denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Was zum Teufel ist denn hier los? Bist du hier gelandet? Aber das ist gar nicht so. Das ist ein Punkt, den habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte, die sind da halt alle super steif, alle mit Anzug und so. Ja, okay, es rennen viele mit Anzug rum und man muss sagen, es ist halt auch viel so random Smalltalk. Ja, ist ja auch alles okay. Aber ich muss wirklich sagen, der Umgang untereinander, der ist zwar trotzdem sehr sachlich. Das ist nicht so, dass die Leute reinkommen und sagen, hey, Alter, was geht, ja? Nee, ist sehr sachlich, aber der ist netter untereinander. Beim alten Arbeitgeber, wo ich war, da war es umgedreht. Das war nicht so sehr sachlich. Du hattest dann wirklich einen hohen Anteil an Leute, die glaube ich, den ganzen Tag ihre Aufgabe hatten, andere ärgern zu wollen. Und das habe ich bis jetzt dort. Ja gut, gibt bestimmt einige Leute, die gerne andere nerven, aber nicht in dieser Konzentration habe ich das gesehen. Also der Umgang insgesamt ist wirklich viel netter und auch ja, lösungsorientierter und angenehmer, einfach nur, kann man glaube ich sagen. Ja. Gut, das habe ich ja schon beantwortet hier gerade. Guck mal, jetzt hast du auch einen Keks. Ein Monat. Und du kannst Emotes verwenden. Guck mal, wir haben ganz viele Emotes hier.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Der Browser ist gecrashed. Oder besser gesagt, das Tab ist gecrashed. Was extrem kacke. Sag mal, kann das sein, dass FFZ irgendwie Probleme hat? Das ist halt ein mega Sack, weil ich war jetzt gerade sonst wo im Chat. Das ist mal richtig kacke, Mann. Ja. Okay, ich werde trotzdem die anderen Sachen jetzt noch bei. Starbucks. So, wo ist es in der neuen Bude? Hat er gefragt. So, das hatten wir schon. Okay, ja, da muss ich den Chat neu aufmachen. Keine Ahnung, warum der jetzt brocken ist. Alter, wenn ich. Was ist das denn? Wenn ich Emotes anklicke, geht der Chat kaputt? What? Was haben sie denn da wieder getrieben? Wartet mal, wir müssen mal kurz was gucken. Prozess Explorer? Ja, ist gut, komm. Massive Firecue, gut Passwort. Wir müssen mal gucken, ob das auch viel Auslastung verursacht. Hier sind wir. Liegt es am Inkognito-Tab? Wahrscheinlich. Wobei, warum sollte es? Wer weiß. So. Jetzt gucken wir mal, ob das viel Auslastung verursacht. Nein. Also es ist keine JavaScript-Endlosschleife oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, also. Ich muss jetzt gerade mal kurz durch den Chat durchscrollen. So, also, hier sind wir stehen geblieben. Okay, also, da ist ja gar nicht mehr viel drin im Chat jetzt eigentlich. Was nutzt du? Terminal splitten. Okay. Also, mittlerweile ist die VM ja wieder gebootet. Also, was ich benutze, um das Terminal zu splitten, das ist relativ einfach beantwortet. Es ist nicht TeamMux, oder TeamMax. Das habe ich nämlich gar nicht drauf. Das ist das Terminal selber. Das ist Westerm. Ich kann das nicht oft genug empfehlen. Meiner persönlichen Ansicht nach das beste Terminal, beziehungsweise der beste Terminal-Emulator, muss man ja korrekterweise sagen, den es zurzeit gibt. Hat so viele geile Sachen. Es ist Cross-Plattform, Linux, Mac, Windows. Es ist GPU-rendert, was ich persönlich jetzt... Ich verstehe ehrlich gesagt den Trend um GPU-render-Terminals nicht, weil... Terminals hatten jetzt noch nie das große Problem, dass die irgendwie besonders grafisch intensiv waren. Also GNOME-Term war nicht GPU-rendert und war auch immer schnell genug, kein Schimmer. Zumindest ist es GPU-rendert. Es hat eine super Konfigurationsdatei, in der man wirklich alles customizen kann, weil es eine vollständige Programmiersprache quasi für die... Zeig's dir mal, für die Konfigurationsdatei hat. Also siehst, ich kann hier tatsächlich, das ist ein Lua-Interpreter, den sie da drin haben, ich kann tatsächlich hier eigene Funktionen programmieren und das auf Tasten binden, ja, und Schleifen machen, so beste Konfiguration. Zum Beispiel, was das hier macht, dass man mal sieht, dass es auch wirklich sinnvoll ist, was ich auf meiner rechten Maustaste habe. Auf meiner rechten Maustaste habe ich Folgendes. Wenn ich was anklicke, Wenn ich was doppelt links anklicke, dann verhält sich meine rechte Maustaste anders, als wenn ich nichts angeklickt habe. Und zwar folgendermaßen. Wenn ich eine Selection habe, dann performt die rechte Maustaste Copy to Clipboard und cleart die Selection wieder. Ihr seht, ich klicke das hier an. Rechte Maustaste Copy to Clipboard. Clipboard hier, Streak, da ist es drinne. Wenn ich nichts selected habe, dann kann ich euch auch mal zeigen. Ich zeige euch jetzt mal hier. So, klick, rechte Maustaste, Selection in Clipboard, Selection geklärt. Und wenn ich jetzt wieder rechts klicke, dann ist rechte Maustaste Paste. Also meine rechte Maustaste toggelt zwischen Copy und Paste. Sie ist Copy, solange ich was selected habe, und sie ist Paste, wenn ich nichts selected habe. Find ich sehr praktisch. Ich kann das nämlich einfach machen hier. Klick, und jetzt mache ich rechts, und es ist eingefügt. Man kann übrigens auch einfach mittlere Maustaste, geht genauso. Aber finde ich, ist eine coole Sache, und man sieht, wie nice man sich das Terminal konfigurieren kann. Ja, dann haben sie noch viele andere Sachen dabei. Die haben hier Splitting-Support. Sie haben mittlerweile, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass es im Hintergrund läuft. Dann kannst du zum Beispiel noch... Es hat sogar Image-Support, und nicht einfach nur Image-Support... Du kannst auch sogar GIFs im Terminal abspielen. Also siehst du, das ist richtig hier im Terminal drin. Das ist nichts irgendwie Overlaytes oder sowas. Das rendert das wirklich ins Terminal. Das verwendet das iTerm2-Image-Protokoll. Das ist ein Mac-Terminal. Und die haben das anscheinend mal erfunden irgendwann. Und noch viel mehr. Du musst dir die Seite mal angucken. Aber Westerm ist wirklich das Beste, was ich kenne. Ich finde, man braucht sowas gar nicht mehr, wenn man das hat. Ja, du hast so ziemlich alle TMAX-Funktionen, die man kennt. Du kannst horizontal splitten, du kannst vertikal splitten. Du kannst einzelne... Ja, zeige ich euch mal. Du kannst einzelne Sachen groß machen, klein machen, also zoomen. Du kannst die Sachen switchen mit der Maustaste. Du kannst die Sachen switchen mit der Tastatur kannst du die switchen, mit der Maustaste kannst du die switchen. Du kannst unabhängig voneinander scrollen. Ah, du kannst hier, da reinpasten und sowas. Also, wie gesagt, bestes Terminal. Skalieren kannst du auch, habe ich aber gerade nicht gebunden. Du kannst Standard, also die Default Keybindings sind ein bisschen blöd. Du kannst die Schrift größer und kleiner machen, ja, und wieder zurück auf Null stellen. Also standardmäßig ist plus Control plus Minus Schrift groß und klein und Control Gleichheitszeichen wieder zurücksetzen oder Null zurücksetzen auf Standard. Habe ich aber nicht gebunden, weil ich mache eigentlich so gut wie nie die Schrift anders. Ich brauche es höchstens manchmal, wenn ich was copy-pasten will, das passt nicht alles rein. Lol, Mann, danke schön für den Sub. Du nutzt nicht Paru, das ist blazingly fast. Das ist richtig, ich benutze tatsächlich nicht Paru. Es ist hier in dem Fall hier die Frage, will ich ein Tool in Go, will ich ein Tool in Rust? Und ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Mir ist es egal, in welcher Programmiersprache das Tool programmiert ist. Das könnte sogar ein C++ sein. Das muss gut funktionieren und das ist ein gutes Package Manager bzw. User Repo Management Tool. Insofern sehe ich keinen. Vorher habe ich das verwendet. Das war in Perl programmiert. Könnt ihr mir vorstellen? Perl, seriously. Also ich habe wirklich jahrelang ein Perl Programm verwendet für User Repo Management. Wird das überhaupt noch weiterentwickelt? Sporadisch wahrscheinlich. Es hat noch nicht mal eine README. Und massig viele offene. Ja. Ja, aber das stimmt. Ich verwende das nicht. Filtered, Dankeschön für den Sub. Any Primers? Die Primers haben gerade alle schon reingesubbt. Wenn es natürlich noch mehr Primers gibt, könnt ihr weiter reinsubben. Vielleicht kriegen wir den Scam Train heute irgendwann nochmal auf die Reihe. Also das ist der Grund, warum ich weiter Yay und nicht Paro benutze, weil wozu? Es macht alles, was ich will, es ist schnell genug und mir ist egal, in was die Tools programmiert sind. Solange ich an denen nicht selbst schrauben will und sie funktionieren, ist doch alles wunderbar. Reize, ich glaube, so wolltest du ausgesprochen werden, ne? Poggers, 29 Monate Subscription, dazu kann ich nur sagen.
Nice.
Hast du eine Idee, warum bei VMware Copy-Paste nicht funktioniert? Es ist Host ist Windows, Guest ist ein Arsch. Ja, Battlesheep, das kann ich dir sagen. Du musst mir aber gleich in Chat schreiben, ob es funktioniert hat, wenn du es ausprobierst. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Du musst das hier installieren. GTKMM3. Wohlgemerkt, nicht GTKMM. Nicht GTKMM4. Nein, GTKMM3. Und du musst sicherstellen, dass systemctl status vm tools d, dass das läuft. Die zwei Sachen. Wenn das läuft, du siehst ja auch, wenn du hier resized und da passt die Auflösung an, dass es funktioniert. Die zwei Sachen und dann geht Copy-Paste. Probier es mal aus und sag mir gleich mal Bescheid, ob es funktioniert. Also das wird es höchstwahrscheinlich sein. Gut. Wenn es Wayland ist, hast du eh keine Chance. Also sei denn, du verwendest. Also wenn du Wayland verwendest in der VM, kannst du knicken. Geht nicht. Kleine Frage. Wo. Und geht's? Geht's? Kleine zusammenhanglose Frage. Wo läuft Home Assistant bei dir in einer VM? Ja. Siehste? Chat. Only High IQ im Chat ist das möglich, dass wir hier so Live-Support machen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Wäre mein Brain viel zu klein. Richtig, richtig pockt der Chat wieder. Das war das falsche Emote, aber egal. Ja, also, kleine zusammenhanglose Frage. Wo läuft Home Assistant bei dir in einer VM? Ja, das läuft in meiner VM. Auf meinem HP Micro Server Gen. Boah, frag mich nicht. Was ist denn der letzte Micro Server, den es aktuell so gibt? Gen 10 Plus? Ja, kann das sein? Ja, dieses Teil auf diesem Ding. Ja, so ein Teil, genau. Alter, so ein Teil habe ich bei mir hinten im Rack stehen. Ja, es steht im Rack, auch wenn es nicht Rack-Bauweise ist, aber man ist doch egal. Es ist genug Platz im Rack, den reinzustellen. Und wer denkt, ich hätte einen riesen Rack? Nee, ganz so groß ist es auch nicht. Ich hab nen Mini-Rack. Guck, dann sieht man's. Ah, bisschen schlecht, bisschen Kackwinkel, aber man sieht's. Ja, also, ja, Werkzeug waren Kisten, paar Verteilerdosen fürs Haus, 3D-Drucker und hier ganz beste Vera Toolcheck Plus. So, und dann ja, hier unten sieht man das. Die Unify Access Points sind schon längst wieder weg. Die habe ich alle rausgeschmissen. Die sind gebannt. Die Unify Access Points. Ja. Ich glaube, ich gehe hier irgendwann auch nochmal durch das Rack durch. Sieht man hier was? Nö, ich drücke einfach nur sinnlos hier oben auf dem Tablet. Okay. Ah, nee, doch. Hier gehe ich mal kurz durchs Rack durch. Alles klar. Ja, also das da oben. Kriegen wir vielleicht irgendwie ein Bild, wo es ein bisschen schärfer ist. So, man, das ist immerhin 4K. Ah, halbwegs scharfer. Das ist ein Edge Switch 16XS oder so. Das ist ein 10 Gigabit Switch von Unify, von Ubiquiti. Aber kein Unify Switch, ein Edge Switch. Der hat 12 Glasfaser Ports, beziehungsweise stimmt ja gar nicht, sehe gar keine Glasfaser Ports. Der hat 12 SFP Plus Ports. Und ihr seht, zum größten Teil verwende ich die gar nicht mit Modulen und Glas, sondern, wobei verwende ich hier auf dem Bild überhaupt einen mit Modulen und Glasfaserkabel? Nö, gar nicht. Ich habe zweimal Direct Attach Kupferkabel drin, 10 Gigabit. Und ich habe einen weiteren RJ45 10 Gigabit. Da habe ich mal so ein Modul gekauft, billig. Und das andere sind tatsächlich nochmal 2 Gigabit Module. Und das hier sind RJ45 10G. Auch. So ein Keystone-Panel. So ein komisches Bürstending zum Kabel durchmachen. Steckerleiste. Und unten drunter ist... Ja, Max, komm, wir spulen mal ein bisschen vor. Ja, die alte Kiste gibt's nicht mehr. Ja, die gibt's nicht mehr. Hier unten drunter habe ich so eine Schublade. Die kann man rausziehen. Da steht eine Fritzbox drauf. Das Vodafone-Kabel-Modem. Mein Mikrotik-Router. Und unten drunter, hier steht jetzt der HP Microserver. Hier zu dem Zeitpunkt stand noch diese billig 2HE-Kiste drin. Die habe ich aber rausgeschmissen. Vielleicht habe ich den Microserver am Start. Genau, hier sieht man den Hex PoE. Richtig guter Router, kostet nicht viel. Super krass, also wirklich extrem viele Features. Ich weiß, Netzwerk-Profis werden mich jetzt hauen, wenn ich sage, das ist ein Profi-Gerät, weil die sagen, nein, in mein Rechenzentrum kommt auf gar keinen Fall Mikrotik. Da kann ich nur entgegnen, ja, wenn ihr genug Geld habt, euch nur Cisco und sonstige Dinger kaufen zu können, ist gut, macht das alles, ja, wunderbar. Aber von Features her und Preis-Leistung gibt es meiner Ansicht nach fast nichts Besseres in diesem Bereich als Mikrotik. So. Ah, hier ein bisschen geschwätzt. Der kann übrigens auch PoE. Der kann sogar noch PoE, das Teil. Oh, Fritzbox. Ja, ansonsten ist, glaube ich, nichts Spannendes mehr drin. So sieht's bei mir. Noch ein bisschen Werkzeug-Flex hier. Das wäre ein Joker-Set. So, und irgendwie eine RGB. Eine sinnlose RGB-Lampe, die da drin steht, ja. Super, das hat die Welt gebraucht, Leute. Die RGB-Lampe im Serverraum. Dadurch ist alles noch mehr blazingly fast und es muss nicht written in Rust sein. Es funktioniert auch so. Drückt hier. Gut, wunderbar. Also, so, jetzt haben wir das beantwortet und ja, darauf läuft mein Home Assistant in einer VM. VM ist auch viel einfacher. Also ich könnte mich vielleicht noch dazu durchringen, den Home Assistant auf irgendeinem Single, muss ja kein Raspberry Pi, auf irgendeinem Singleboard-Computer laufen zu lassen mit SSD. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder auf irgendeinem NUC oder irgendeinem kleinen Mini-PC. Das kann man auch machen. Kann man auch machen. Ich hab's in der VM laufen. Was ist deine Meinung zu IT-Consultants? Hat grüßdich187 gefragt. Fange bald nach meinem Master in... ich kann euch die Frage gerade nicht mal zeigen, ihr habt den Chat reloaded. Fange bald nach dem Master in einer an als Informatiker in Frankfurt am Main und hab ein bisschen Schiss vor den fachfremden Kolleginnen. Keine Ahnung. Ich habe nie in so einer Consultant-Bude gearbeitet. Ich persönlich, ihr kennt mich, ich habe eh nicht die allerhöchste Meinung von den meisten Consultants. Weil das Wort Consultant bedeutet ja eigentlich, dass man den konsultiert, wenn man selber nicht mehr weiter weiß. Und es gab in der gesamten Zeit, wo ich jetzt hier professionell in der IT tätig bin, nur sehr wenige Momente, wo ich keine Ahnung hatte, aber ein Consultant es wusste. Beziehungsweise einen der Consultants, die dafür bezahlt wurden, auch wirklich sein Geld wert war. Also das kam tatsächlich relativ selten vor. Also ich bin der Meinung, vieles davon ist einfach nur Leute, die gut schwätzen können und technisch nicht so drauf haben. Sie können sich gut verkaufen. Ansonsten kann ich dir da wirklich nicht da viel zu sagen. Fachfremde Leute sind kein Problem. Es sei denn, sie empfinden sich selbst als irgendwie als was Überlegenes. Gibt ja manche Leute, die sind ganz komisch drauf, so nach dem Motto, die haben nicht verstanden, dass es jetzt nicht darum geht, da gegeneinander zu arbeiten, sondern die können was gut und du kannst was gut. Also gehen wir mal vom ganz klassischen Fall aus, du bist so Turnschuh-Admin, Client-Support, du rennst durchs Unternehmen, tauschst Druckerpatronen, baust Bildschirme auf, fixt vielleicht den einen oder anderen Access Point, hilfst irgendeinem, also das, was ich wirklich sehr ungern noch machen würde. Aber gehen wir mal davon aus. So, und dann gibt es ja Leute, die da ganz gerne immer so doofe Sprüche drüber machen. Ja, so, die IT will nicht, dass man arbeitet und ja, könnt ihr denn über. Also, die spielen sich dann immer auf. Das finde ich dann immer ein bisschen kacke. Weil die wahrscheinlich in ihrem eigentlichen Job auch extrem beschissen sind. Das ist gerade der Gag da dran, dass die wahrscheinlich auch richtig kacke sind. Und sie das andere aber gar nicht richtig einschätzen können. Ja, aber ansonsten, das ist zunehmend weniger, muss man ehrlich sagen. Also, auch zumindest ist das mein Eindruck, gut, beim neuen Arbeitgeber weiß ich nicht, aber beim alten ist das die letzten Jahre über auch besser geworden. Weil die Management-Etage auch, beziehungsweise auch vor allem das mittlere Management, da war das sehr verbreitet, jünger geworden ist und nicht mehr so boomermäßig, ja. Weil man muss eine Sache sich mal überlegen. Das muss ich jetzt mal in puncto Management loswerden. Gute Manager sind was Sinnvolles. Das sagen ITler auch nicht gerne. Das ist ein bisschen so wie, ja, auf der einen Seite macht man immer Witzchen drüber, über irgendwelche IT-Sachen und auf der anderen Seite IT-Leute sagen immer, Manager brauchst du nicht, könnte man ohne machen. Stimmt beides nicht. Gute Manager sind wirklich sinnvoll. Sie sind vor allem dafür sinnvoll, dir den Rücken frei zu halten, dass du in Ruhe was machen kannst. Beziehungsweise die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass du sicher was machen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass du dir eine Abmahnung kassierst oder ohne dass du Angst haben musst, es beschwert sich jetzt irgendeiner. Also gute Manager, oder auch besser gesagt, auch gute, müssen ja nicht nur Manager sein, gute Führungskräfte, die dafür sorgen, dass man eben weiß, wo die eigenen Aufgaben anfangen und wo sie aufhören und der einen auch unterstützt, wenn man beispielsweise irgendwas braucht und die andere Seite sagt, ah nee, das können wir nicht machen. Das ist wirklich gut. Also da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, auch als ITler, dass gute Manager und gute Führungskräfte, dass das auch was Wichtiges ist. Leider gibt es da nicht so viele von. Aber ich habe den Eindruck, dass das die letzten Jahre über besser geworden ist, umso mehr Jüngere in diesem Job angekommen sind. Früher war das eher sowas in der Richtung, ich möchte Führungskraft werden, nicht weil ich mich gut eigne als Manager oder als Führungskraft, sondern weil ich mir davon erhoffe, mehr Geld zu bekommen. Das war so das Ding früher, ja? So nach dem Motto, die einzige Karriereleiter, die einzige Aufstiegsmöglichkeiten, die es gegeben hat, war, ja, mach mal irgendwie ein bisschen Personalverantwortung, Projektmanagement oder sonst was. Das ist glücklicherweise in vielen Unternehmen mittlerweile nicht mehr so. Die sind mittlerweile schlau genug gewesen, zu sagen, hey, ein guter ITler muss kein guter Manager sein. Und dementsprechend muss auch... Ja gut, umgedreht ist, muss ich nicht sagen. Umgedreht ist das ja, glaube ich, jedem klar. Dass ein guter Manager kein guter ITler sein muss. Ja, aber ich glaube, dass das die letzten Jahre über eine Entwicklung gab, nämlich dahin, dass man nicht mehr sagt, hey, so Personalverantwortung, Projektmanagement, solche Sachen sind die einzigen Aufstiegsmöglichkeiten, sondern dass man jetzt versucht, dass es sowohl die Möglichkeiten gibt für Leute, die im Management was machen wollen, sich weiterzuentwickeln, aber auch für Leute, die in der IT bleiben wollen, sich weiterzuentwickeln. Weil es kann ja eigentlich nicht im Sinne der Firma sein oder im Sinne des Unternehmens sein, dass wenn du ein guter Techniker bist, dass du dann ein schlechter Manager wirst und dazu gezwungen wirst, weil es quasi die einzige Aufstiegsmöglichkeit gibt. Das kann ja weder in deinem Interesse sein, noch im Interesse des Unternehmens sein, noch in dem Interesse vielleicht des Firmen, des Teams oder des Projekts, was du dann später leitest. Das kann es eigentlich nicht sein. War aber lange Zeit so. Und das hat sich so die letzten 7, 8 Jahre hat es angefangen, oder sagen wir 10 Jahre vielleicht, wenn es hochkommt, hat sich das so langsam aber sicher immer weiter verbessert, indem sie nämlich jetzt sagen, hey, es gibt weiterhin die Möglichkeit, sich in die Führungskraft Karriereweg einzuschlagen oder Projektmanagement Karriereweg einzuschlagen, wenn man das will. Oder aber auch, es gibt die Möglichkeit für IT-Leute sowas zu werden, erstmal Junior, Normal, Senior, Experte, Architekt und was es da nicht alles noch für Steigerungen und unterschiedliche Positionen gibt. Und das ist sinnvoll. Die Leute können sich nämlich weiterentwickeln und dementsprechend unterm Strich natürlich auch mehr Geld verdienen, aber in was sie gut können. Und nicht, dass du irgendwann sagen musst, okay, ich muss jetzt Management-Scheiß machen, obwohl ich da keinen Bock drauf habe als ITler. Also das ist die letzten Jahre über wirklich nicht schlecht geworden. Ja, also, nochmal zu der Sache mit fachfremden Kollegen. Also, ich glaube nicht, dass man da ein bisschen Schiss vor den Leuten haben muss. Also dieses von oben herab der IT behandeln ist eigentlich mittlerweile nahezu ausgestorben. Was man auch aktuell sieht, die können sich ja auch gar nicht mehr leisten. Die finden ja keine. Du findest irgend so einen Typ, der ein bisschen Office klicken kann und da irgendwelche Büroarbeiten erledigen kann. Also die typischen Verdächtigen, die blödes Zeugs labern, wenn IT-Technik was nicht funktioniert. Da findest du 1000. 1000 Leute stehen da Schlange, um den Job zu machen. Für deinen Job, IT-technisch, ist die Schlange nicht 1000 Leute lang, sondern die ist minus 300 Leute. Da ist quasi, kommt quasi gar eine lange Zeit erstmal gar nichts. Also die können sich das heute auch gar nicht mehr leisten, ja, so blöd zu kommen. Und das haben, glaube ich, auch viele Unternehmen mittlerweile gecheckt. Also da würde ich mir nicht mehr so viel Gedanken drüber machen. Also das ist eigentlich fast ausgestorben, dass sich da irgendwelche Leute aufspielen, so als sie wären was Besseres. Okay, also noch eine Frage von Keksdose. Keksdose fragt, ich muss für meine VM die Virtualisierung für meine CPU aktivieren. Ist das aber nicht ungesund für meine Teile, wenn ich VM-Mode im BIOS aktiviere? Nein. Das ist eine CPU-Funktion, die deine CPU eh hat. Und die kannst du im BIOS aktivieren und es ändert sich einfach gar nichts. Außer, dass du ordentlich virtualisieren kannst. Also das kannst du anschalten. Du kannst da übrigens bei der Gelegenheit, wenn du gerade im BIOS bist, schalte Virtualisierung an, schalte VTD an, schalte VT, boah, wie heißt das neue Zeug? Keine Ahnung. IOMU an, das ganze Virtualisierungszeug schalt an. Ans Trinken erinnern, dankeschön, mach ich. VT, schalt das alles an, das schadet nichts. Sirius, magst du wirst lachen? Es gibt ja theoretisch Möglichkeiten, sich per SSH zu tunneln. Aber ich will nicht gleich irgendeinen Security-Incident auslösen in der zweiten Woche, wo ich da bin. Weil das irgendjemand merkt. Also, dort, wo ich die beim Provider, dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da hatte auch der Azubi am ersten Tag Sudo-Root-Rechte. Das ist wirklich das krasse Gegenteil zu dem, wo ich jetzt bin. Drachenflieger hat eine Random-Frage. Und zwar, also Chat, Random-Frage von Drachenflieger. Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben, ob das bei euch auch so ist. Er sagt, yo, mal eine Random-Frage. Kriegt ihr auch gerade Whispers von irgendwelchen Usern, die einen zu OnlyFans baiten wollen? Nee, ich krieg keine Whisper, weil ich Whisper ausgeschaltet habe. Ich kann nur angewhispert werden in Twitch, wenn ich vorher geschrieben habe. OnlyFans von Max. Ich habe kein OnlyFan, ich habe nur Fansly. Die kassieren nicht so viel, Provision. Fansly, beste. XVX fragt, aber macht das Spaß dann zu arbeiten, wenn man nichts machen kann? Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, ja. Aktuell ist es schon ein bisschen nervig. Er schreibt, er ist lieber die Fraktion, ich habe Freiwahl, es läuft wie am Tag. Naja, gut. Also, ganz im Ernst. Das ist jetzt die zweite Woche. Kann durchaus sein, dass es da Mittel und Wege gibt, sich legal zu tunneln, dass man doch gescheit arbeiten kann. Ich spüre ja den Willen von dem Unternehmen eindeutig, sich ein bisschen in Zukunft agiler auszurichten. Das merkt man auch an allen Ecken und Enden bei dem Projekt, dass man es versucht. Das geht mit vielen alten Strukturen noch nicht. Ich kann das einfach sagen, ich bin erst seit 2 Wochen da, also ich weiß gar nicht, wie es vorher war. Ich kenne es jetzt auch nur in diesem Projekt und da geben sie sich wirklich Mühe. Und ansonsten, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Natürlich ist es doof und es frustriert auch ein bisschen, wenn man zu 15 Sachen Leuten rennen muss, um was Einfaches zu machen. Oder wenn eine 2-3 Stunden Automatisierungsaufgabe am Ende dann in 2-3 Monaten ausartet, weil du zu Gott und der Welt rennen musst und Sachen. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Die bezahlen mir so viel Kohle. Und wenn die nicht wollen, dass ich was arbeite, weil ich mich nirgendwo einloggen kann oder keine Berechtigung habe, irgendwas zu machen, oder 15 Stunden statt eine brauche, um irgendwie Kubernetes-technisch was zu testen, oder ich den halben Tag nur am Mieten bin, keine Ahnung, sollen sie machen. Dann mache ich halt nichts Gescheites, ja, aber kassiere trotzdem Fettkohle. Also insofern, meinetwegen, es ist zwar ein bisschen doof, ja, aber wie gesagt, ich sehe auf der einen Seite, dass sich das durchaus Potenzial hat, zu verbessern, sowohl kurzfristig, weil man vielleicht doch sich irgendwie legal tunneln kann, sodass man gescheit arbeiten kann, als auch mittelfristig, weil das Unternehmen sich verbessern will. Auf der anderen Seite, die bezahlen mir genug. Mache ich das auch so. Letztendlich ist unterm Strich das, wofür wir alle arbeiten gehen. Klar, gehen wir auch ein bisschen arbeiten dafür, weil wir technisch was Gescheites auf die Reihe kriegen wollen. Und das ist natürlich gut oder motivierend, wenn man technisch auch was Gescheites auf die Reihe kriegt. Das ist keine Frage. Aber unterm Strich gehen wir doch zum größten Teil arbeiten dafür, weil es Kohle gibt. Und Kohle gibt's genug, also insofern. So, ich hab den Chat gleich durch. Wann musst du wieder present sein da? Ich muss zum größten Teil gar nicht present sein. Ich bin aktuell einmal die Woche vor Ort in Frankfurt und in Zukunft wahrscheinlich alle 14 Tage. Kekssoße, danke schön für den Prime Sub. Ich habe West Term gesagt, ja, nicht West Term, West Term, also W-E-Z Term. Hast du Drag and Drop für Dateien mit West Term hinbekommen? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Lolman, Phil, danke für den Sub. Ich glaube, jetzt bin ich langsam rangescrollt. Okay. Hetzner hat neue ARM-based Cloud-Server angekündigt. Nee. Aber wir könnten mal wieder ein Sponsoring machen. Das ist schon eine ganze Weile her. Wäre ich dabei? Weiß bloß nicht, was ich gescheit mit ARM-Hardware zeigen soll. Habt ihr eine gute Idee für ARM-Hardware? Ist das ein StarTech-Rack, was ich hab? Nein. Wie hieß der Router? Der Router hieß, ich kann es ja zeigen, HexPoE. Mikrotik HexPoE. Nicht Light, nicht Light. Normal. HexPoE. Kostet jetzt anscheinend irgendwie. Hä? Das Ding hat mal 60 Euro gekostet vor einer Weile. Okay, jetzt 94. Ist ganz schön teuer geworden die letzten Jahre über. Ja, dieses Teil ist das. Das hier übrigens nicht G-Baden lassen. Nicht G-Baden lassen. Das hier ist SFP, nicht SFP Plus. Aber insgesamt hat das Ding 1, 2, 3, 4, 5, da steht sogar da, 5, 6 Ports. Und dass da Internet steht, dürft ihr euch auch nicht gebaiten lassen. Das ist die Default Config, ist so eingestellt, dass das intern ist. Das Ding hat noch nicht mal eine richtige Default-Config. Ihr könnt in irgendeinem Quick-Assistent... Totaler Blödsinn. Ihr könnt alle Ports verwenden, wie ihr wollt. Also die Beschriftung ist total bescheuert. Ihr könnt auch alles intern verwenden, alles... Ihr könnt auch jedes ein eigenes Netz anschließen. Vollkommen egal. Also es hat nichts damit zu tun, auch wenn es da draufsteht. Docker Build X mit ARM 64 Target. Weiß nicht, Keksdose, schreib's nochmal. Ich hab's, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht so weit. Moin Patrick, bist ja auch da, sehe ich ja jetzt erst. kannst du den Chat, ich glaube jetzt habe ich es doch hier, oder? Du bist doch hier, hier sind wir, okay, alles klar. So, ich habe den Chat schon. Also, kannst du den Chat mal fragen, ob jemand eine Lösung für mein DB-Problem hat? Die sind firefertig. Ja, das ist richtig. Wir wissen ja alle, die Entwicklung von ChatGPT und solchen Sachen hätte man sich komplett sparen können. Hätten die gewusst, dass es den Wublos-Chat gibt auf Twitch. Also, mein Chat ist eindeutig größer ChatGPT, was man hier heute auch schon wieder eindrucksvoll gesehen hat. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Patrick folgendes Problem. Er hat eine Anwendung, die eine Datenbank braucht, die sich allerdings synchronisieren soll. Allerdings auch offline-fähig sein soll. Also sprich, er will eine Datenbank, dass die Leute mit der Software arbeiten können, wenn sie offline sind. Und wenn sie online sind, soll sich die Datenbank quasi automatisch synken mit irgendwie einer Master-Geschichte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also er will quasi eine Mischung haben aus sowas wie Cassandra DB, so quasi verteilt auf der Welt, und SQLite für lokal und das in einer Datenbank. Irgendwie sowas in der Richtung. CouchDB? Ich habe keine Ahnung. Ich frage euch jetzt einfach mal. Er muss es selbst nochmal schreiben. So genau habe ich es nicht gecheckt. Trinken habe ich gerade gemacht. Was nutzt ihr für VPN für die Arbeit? Ich weiß es nicht, wie der Anbieter heißt, ehrlich gesagt. Würde ich euch wahrscheinlich auch nicht erzählen. Wofür das Tunneln? Naja, dass ich zum Beispiel ein gescheites Terminal habe und nicht Mobile X-Term verwenden muss. Gegen welche Access Points hast du die Unify Access Points getauscht? Okay, das haben wir schon tatsächlich einen eigenen Stream zu gemacht, aber ich werde es trotzdem nochmal kurz zeigen. Ich habe mir auf eBay Access Points gekauft und zwar Rogus R710. Oh, guck mal, gibt gerade sogar relativ günstig ein. Es gibt wieder welche, Leute. Das letzte Mal waren die ultra teuer. Also, nur mal so, dass ihr wisst, in welchen Regionen diese Access Point normalerweise gehackt haben. Naja, das ist ein bisschen zu übertrieben, aber ja, die Dinger. Also normalerweise kosten diese Access Point neu so zwischen 1200 und 1500 Euro. Das sind quasi Gold-Access Points. Diamant-Access Points. Wenn man sich überlegt, die meisten Leute denken, sie haben schon ein richtig krasses Netzwerk-Equipment, wenn sie sich für 150 Euro einen Unify Access Point gekauft haben. Also die Dinger sind nochmal ein komplett anderes Level, was der Preis angeht. Ja? Aber die habe ich natürlich auch nicht gekauft für den Preis, sondern ich habe bei eBay geguckt und habe quasi eine Generation älter. Eine Generation älter gekauft. Es sind in Wirklichkeit eigentlich eineinhalb Generationen, die haben ja so ein Zwischenrelease. Und so welche habe ich mir gekauft. Ich habe gewartet, bis es die günstig gab. Und ich habe mir zwei Stück, also insgesamt habe ich sogar drei Stück. Ich habe einen R510, einen R610, einen R710. Im Einsatz habe ich allerdings nur den R510, den R710. Und den R610 habe ich, um hier mal im Stream Sachen zu testen und sowas. Ich habe meins gekauft für irgendwie um die 150 Euro bis 250 Euro. Ein bisschen geschwenkt. Müsst ihr mal gucken, oftmals gibt es bei eBay Kleinanzeigen auch Leute, die wollen welche abgeben. Leider kann ich eBay Kleinanzeigen nicht benutzen, weil die mich gebannt haben. Die haben mich gebannt, obwohl ich nie einen Account dort hatte. Ich weiß nicht, wie genau sie das gemacht haben, aber sie haben es geschafft. So. Das sind die Access Points, die ich habe. Der Hauptgrund, warum ich diese, also was heißt der Hauptgrund ist, der ausschlaggebende Punkt, ich glaube, das muss man so nennen, der ausschlaggebende Punkt, warum ich die Access Points habe, beziehungsweise warum ich die Unify Access Points rausgeschmissen habe, ist, weil die Unify Access Points ein ganz für mich wichtiges Feature nicht haben, was ich aber haben möchte und so gut wie jeder größere Hersteller in irgendeiner Art und Weise mittlerweile sowas kann, nur Unify Ubiquiti nicht. Und zwar, was ich meine, ist, bei Ruckus, wie auch immer, nennt sich das Dynamic DPSK, also DPSK, Dynamic Pre-Shared Key. Klingt kompliziert. Im Prinzip ist es ganz einfach erklärt. Normalerweise müsst ihr ein Passwort eingeben, wenn ihr euch mit eurem WLAN verbindet. Und dieses WLAN-Passwort habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, oder ich weiß nicht, wie ihr das macht, könnt ihr mal in den Chat schreiben. Dieses WLAN-Passwort ist für alle Geräte, die sich in diesem WLAN anmelden, gleich, oder? Ist doch bei euch so, oder? Chat. Es sei denn, ihr verwendet WPA Enterprise mit einem Radioserver dahinter. Dann ist es ein bisschen anders. Aber dann muss das Endgerät das unterstützen. Ja, also ihr habt es wahrscheinlich so, dass jedes Gerät, was ins WLAN rein muss, exakt das gleiche WLAN-Passwort braucht. Ein anderes Wort für WLAN-Passwort oder Passwort ist Pre-Shared Key. Ist das gleiche damit gemeint. Und was die Dinger können und was so gut wie jeder andere Hersteller mittlerweile auch kann, in irgendeiner Art und Weise zumindest, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter implementiert, aber was jeder Hersteller außer Ubiquiti kann, ist DPSK. Ja, die wollen einfach nicht. Die haben einfach keinen Bock. Das stimmt überhaupt nicht, was der Typ schreibt. Das stimmt. Was ist denn das für ein Bullshit? Das stimmt überhaupt nicht. Jeder Hersteller hat mittlerweile sowas wie DPSK. Ja, Ruckus nennt es DPSK. Die anderen nennen es MPSK oder PPSK. Aber es ist alles das gleiche oder ähnlich. Das ist totaler Bullshit. Was ist das wieder für ein Schwätzer hier auf Reddit, Alter? Der einzige Grund ist, Unify hat keinen Bock, ist zu faul, kriegt's nicht gebacken, was auch immer. Sie sind der einzige etwas höherpreisige WLAN-Gerätehersteller, die das nicht können. Sogar Mikrotik kann das bei ihren 60 Euro Access Points. TP-Link, Omada kann's auch. Cisco kann's logischerweise. Aruba kann's auch. Was gibt's da noch alles? Ich kenne mich bei WLAN-Geräten nicht so aus. Was haben wir da sonst noch alle? Was gibt's da sonst noch so? Chat. Hi-IQ, Chat-Messages brauchen wir jetzt. Helf mir mal. Was gibt's noch für große WLAN-Hersteller? Netgear, ob's Netgear kann, keine Ahnung. Okay, Netgear wahrscheinlich nicht. Was gibt's denn sonst noch? Meraki, wobei ich glaube, Meraki ist jetzt auch Cisco, gell? Na gut, die Fritzbox kann das nicht, aber die Fritzbox kann nicht mal WLANs. Aber die Fritzbox ist trotzdem ein gutes Gerät. Allerdings kein guter Router. Aber ein gutes Multifunktionsgerät. Ja, Ruckus kann, glaube ich, auch nur 4096. Wenn man es mit Unleashed verwendet. Ja. Und deswegen habe ich mir die gekauft, weil das ein Feature ist, was für mich sehr praktisch ist. Ich habe sehr viele kleine IoT-Geräte, die ich auch mal in den Müll schmeißen will und damit... OpenWRT kann es mittlerweile auch. OpenWRT kann es mittlerweile auch. Und wenn ich irgendeinen Microcontroller in den Müll schmeiße, sind ja noch meine WLAN-Zugangsdaten drauf. Stellt euch vor, das Ding ist kaputt gegangen, ich kann es nicht mehr überflashen, sind da meine WLAN-Zugangsdaten drauf. Das will ich ja nicht. Also DPSK, extra Passwort pro Gerät, Gerät wegschmeißen, DPSK löschen, fertig. Deswegen habe ich die ersetzt. Ja, die kosten ein bisschen mehr. Also die Kosten, die gebrauchten kosten quasi schon so 50 bis 100 Euro mehr als einen Unify Access Point. Aber sie haben halt einfach die besseren Features und ich finde sie auch verarbeitungstechnisch und auch vom WLAN an sich besser im Vergleich zu den Unify Access Points. Die hatten zum Beispiel schon ganz lange das, was jetzt neu ist in Wi-Fi 6. In Wi-Fi 6 gibt es ja diese Beamforming-Geschichten, sodass sie quasi die... Oh, Leute, es kann sein, dass ich euch jetzt im übelsten Mist erzähle. Ich habe mich mit WLAN-Sachen nie so im Detail beschäftigt. Es gibt auch irgendwie diese Beamforming-Geschichten, dass so quasi die Polarisierung der WLAN-Wellen quasi in die Richtung, wo das Gerät sich befindet, ausgerichtet wird seit Wi-Fi 6. Also, man könnte simpel sagen, dass die Antennen in die Richtung vom Gerät zeigen, was nicht wirklich stimmt. Aber so kann man sich das vorstellen. Und das können die beispielsweise auch schon ganz lange. Ja, die Dinger können kein Wi-Fi 6. Ich habe ja die älteren, die können nur Wi-Fi 5. Was aber auch vollkommen ausreicht. Und das geht auch wunderbar. Also ich habe super Empfang, also auch auf der Terrasse und überall. Ja, so sieht's aus. Wie viele Meetings hast du pro Woche? Boah, Alter. Ich hatte am Dienstag 3 überlagernde Meetings. Also, eigentlich ist fast jeder Tag sehr viel Gemiete. Einfach zeigen, wie gut ARM nutzbar ist. Ich glaube, das alleine überzeugt aber noch keinen ARM-Server zu kaufen, oder? Ich meine, wenn du nur das gleiche machen kannst wie auf x86, was juckt sich? Ich meine, Stromverbrauch juckt dich nicht, weil du musst den Stromverbrauch ja aber nicht bezahlen. Ja, was juckt dich Effizienz, wenn du dir den Server mietest? Du musst ja nicht bezahlen. Also ich meine, natürlich ist es im Preis irgendwie mit drinne. Aber wenn es nicht billiger ist... Wo haben die das denn, Hetzner Cloud? Lass mal kurz gucken. ARM-Server, Preise. Okay, gucken wir mal. Vielleicht ist er billiger. Okay, es ist tatsächlich ein bisschen billiger. Man bekommt mehr RAM. Also, CPUs kann man ja nicht wirklich vergleichen. Ja? der RAM ist in dem Fall das Interessante, würde ich sagen. Also, die erste Kiste mit 8 GB RAM. Moment, was ist das erste hier? 4. Also, die erste Kiste hier, x86 mit 4 GB RAM, kostet 6,37 und hier sind es 4,52. So, wir können es mal mit IPv4 ausmachen, weil man braucht ja nicht wirklich eine Public IPv4 Adresse für die meisten Sachen. Da reicht ja, wenn man einen Eingang hat. Ja, CPU-Leistung ist jetzt so ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil ganz im Ernst, zwei Cores ARM, ich würde mal pauschal von ausgehen, dass die Dual-Core x86-Kiste immer noch rein CPU-Performance hier, ich weiß ja nicht, was die haben, ich glaube, die haben Ryzen-CPUs, AMD und Intel gemischt, ja. Ich würde davon ausgehen, dass die, also das sind ja keine Billig-CPUs, ja, dass die rein von der CPU-Anzahl und so immer noch besser sind als die ARM-CPUs, aber oftmals ist es ja so, man braucht die fette CPU-Leistung gar nicht. Also, jetzt mal ernsthaft, Leute, wer von euch hat schon mal eine VM irgendwo gemietet? Muss jetzt ja auch nicht irgendwie eine Cloud-VM sein, kann auch das, wo man sich früher einen V-Server gekauft hat, ist ja im Prinzip auch kein Unterschied, nur dass es sich hier Cloud nennt. Wer von euch hat schon mal sich einen Cloud-Server gemietet, einen virtuellen Cloud-Server gemietet und, also das ist die erste Frage. Und die zweite ist, so Follow-up-Frage. Ich gehe von aus, dass es, also Server gemietet haben sich wahrscheinlich schon viele von euch. Und wer von euch hat das Ding zum größten Teil CPU-technisch ausgelastet? Also ich habe einige VMs aktuell, also privat, ich rede jetzt nicht von auf der Arbeit, habe ich natürlich noch ein bisschen mehr VMs privat, aber ich glaube CPU-technisch wirklich eine hohe Auslastung haben die wenigsten. Ich weiß, die VM von mir, die am höchsten ausgelastet waren tatsächlich mal eine Zeit lang die PreisChamp-Crawler. Die habe ich nämlich den ganzen Tag crawlen lassen und das hat immer so 40% CPU-Last verursacht. Das ist schon viel. Ja, meine Kisten hier daheim eilen sich ein ab. Aber gut, da muss ich auch den Strom bezahlen. Kleinster OVH-Server. Was mich bei OVH genervt hat, ist, dass sie Kopie von meinem Ausweis wollen. Ja, vielleicht mag vielleicht Vorschrift sein, aber ich hab keinen Bock, meinen Ausweis einzuscannen. Jo, aber RAM. RAM hat man öfters mal Probleme. Also, je nachdem, was man macht, ist RAM halt mal relativ schnell weg. Aber CPU... Ja, kommt drauf an, was man macht. Zumindest ist es eine interessante Option zu sagen, okay, man spart ein bisschen Geld, bekommt dafür das doppelte RAM, ja, wenn man mit der CPU auskommt. Ob die Dinger jetzt mehr Strom sparen oder nicht, ist ja für mich, also umwelttechnisch außen vor, aber für mich beim Monatsbetrag, ja egal, ich sehe das, was ich im Monat bezahle. Klar sind die Strompreise damit eingerechnet, aber es ist mir egal. Also wenn der Preis okay ist, dann juckt mich nicht, ob das effizienter ist als das. Also ich muss gucken, was ich hier brauche. Ansonsten, ich sehe ehrlich gesagt aber nur bis jetzt auch ein bisschen billiger für beim RAM. Ich sehe noch nicht so den großen Vorteil, ehrlich gesagt, von den ARM-Kisten. Weil was... Gucken wir mal, hier gibt es für 28... Okay, nehmen wir mal ein bisschen teuer. Hier gibt es für 28,55 16 Kerne, 32 GB RAM. Okay, hier kriegt... Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ehrlich gesagt würde ich es eher hiermit vergleichen, weil... Also 16 AMD-Kerne dürften... 16 ARM-Kerne lockerst in die Tasche stecken. Wo Hetzner Sponsor? Aktuell gar nicht mehr. Also es ist, glaube ich, noch nicht mal mehr mein Reflink gültig für Hetzner Registrierung. Ich habe auch schon eine Weile nicht mal mit der Marketingabteilung oder mit dem Marketing-Team da geschrieben. ich habe mir jetzt überlegt, man könnte vielleicht was zu den ARM-CPUs machen, aber ich habe keine gute Idee dafür. Ja. Aber das hier finde ich schon mal ganz gut. 32 GB RAM kosten hier 38,56 und hier bezahlst du 10 Euro weniger. Das finde ich ist eine gute Sache. Also wenn du Multicore-Leistung irgendwie brauchst und ordentlich RAM, warum nicht? Das hier wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, dass, also das hier vielleicht mit 8 oder mit 16 Kernen, das wäre so ein typisches Ding, wo ich sagen würde, wenn man selbst, sagen wir mal, irgendwie ja, so ein Triple-Node-Kubernetes-Cluster betreiben will oder sowas, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht mal so bedingt jetzt... Wahrscheinlich würde ich es nicht hier machen, aber nur mal für den Fall der Fälle. Da wäre das natürlich was richtig Nices, ja, hier so ein 16-Kern. Das Blöde ist nur halt, gehen deine Sachen auf ARM. Aber die meisten Sachen gehen ja mittlerweile auf ARM-CPUs. Ja, also so einen Triple-Node aus sowas hier, da hast du genug RAM, hast du ordentlich CPU-Leistung, da kannst du schon einiges drauf laufen lassen. Du brauchst da die passende Anwendung für, ne? Einfach nur das Anlegen und sich dann freuen, da bringt ja auch nichts. Also du brauchst schon irgendeine Anwendung, die du, also sagen wir, du hast irgendeinen Webservice, ja, den du anbietest, wo du auch mit ordentlich vielen Usern rechnest. Webservices bieten sich an, die lassen sich immer ziemlich gut parallelisieren. Ja, das könnte man machen. Aber wie gesagt, ich bin eh kein großer Freund mittlerweile mehr von Kubernetes selbst betreiben. Klar, wenn es günstig sein soll, kann man das machen. Aber wenn es günstig sein soll, es gibt auch günstige Kubernetes-Hosting. Also DigitalOcean zum Beispiel kostet die Hälfte von einem AKS-Cluster. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt bestimmt noch günstigere, ganz gute Anbieter für Hosted Kubernetes als DigitalOcean. Kommt Proxmox mit ARM klar? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, oder? Nee, okay, gibt es nicht. .NET-Anwendung auf ARM kompilieren, ja, aber das ist ja kein spannendes Beispiel. Also wir könnten tatsächlich, also wir könnten das machen, das finde ich sogar eine gute Idee. Wir könnten ein Kubernetes-Cluster bauen, auf ARM-Basis. Aber das ist auch keine gute Demonstration, warum AMC, warum, naja, nee, ich meine, das könnte ich genauso gut auf x86-Kisten machen. Also wozu? Auf der anderen Seite, vielleicht könnte man an der Stelle eben ja, bewerben, dass es halt 10 Euro billiger ist hier ist ein bisschen weniger, ja. Dass halt deutlich günstiger ist, wenn man den RAM braucht. Sowas geht auf ARM. Ja, das ist aber doch keine Möglichkeit so für sowas für den Cloud-Anbieter. Also ich kann doch nicht PKVM zeigen für den Cloud-Anbieter. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Du musst einen Workload finden, der besser ist auf 16 ARM als auf 8 normalen Kernen. Ja. Ideen-Chat? Idee. Es muss irgendwas sein, was sich super nice parallelisieren lässt und 16 Kerne ausnutzt. Fragt GPT-4. Gute Idee, ja. Linux Build Server. Ach, ich weiß nicht. Es überzeugt mich alles noch nicht so richtig. Wir müssen uns noch Bilder vom Rackman angucken, fällt mir gerade ein. Dan2Dev, Dankeschön für den Sub. Dazu kann ich nur sagen.
Nice.
Ach ja, das ist übrigens das, was der Patrick gesucht hat an Datenbanken hier. Er hat geschrieben, er hat ein CAD-Tool, welches für Bauteile in einer Datenbank Bauteile einer Datenbank abgelegt werden. Damit mehrere Leute damit arbeiten können, muss es eine zentrale Datenbank geben. Gleichzeitig soll man aber auch offline lokal auf seinem PC arbeiten können. Also muss da eine Kopie der DB sein. Gibt es irgendetwas Schlaues, das Multi-Master Replication kann, bei dem man manche DBs auch zwischendurch offline sind? Da konnte ich eben echt nichts dazu sagen. Ich persönlich hätte jetzt gedacht, vielleicht gibt es die Möglichkeit, lokal was zu nehmen, um das dann zu synken. Also vielleicht gibt es irgendwie sowas wie ein SQLite-Sync zu oder sowas. Aber das ist ja alles nicht der Weisheit letzter Schluss, ja. Mach doch eine Web-Anwendung draus, da ist das einfacher. Da kannst du IndexDB benutzen und die dann irgendwo hinsynken. Aber du willst wahrscheinlich keine Electron-Anwendung aus deinem CRD-Tool machen, oder? Kann Netgear Business APs, können die DPSK? Okay, Keksdose fragt was. Wenn ich meine VM starte, kommt eine Fehlermeldung. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich muss SVM-Mode in... Was für ein Ding? Was ist SVM-Mode? Hab ich noch nie gehört. SVM-Mode. Ja. Was bewirkt SVM-Mode? Ach, das ist das Gegenstück zu VTX von AMD. Okay, na, das, okay. Ja. Allerdings habe ich gelesen, ach Moment, das habe ich doch schon, da habe ich das nicht schon längst beantwortet vorhin? Das habe ich doch vorhin schon beantwortet. Allerdings habe ich gelesen, dass wenn ich das aktiviere, würde meine Performance vom PC drunter leiden. Also, ich weiß nicht, wie es bei AMD ist, aber ich würde es sehr wundern, wenn deine Performance vom PC drunter leidet. Ich würde mal sagen, nee. Was du nicht machen solltest, ist in Windows 11, falls du Windows 11 benutzt, diese Virtualisierungsgeschichten einschalten. Weil dann geht vor allem bei Workstation nicht mehr gescheit und Windows spackt rum. Es gibt so eine... Wenn du Virtualisierung im BIOS aktiviert hast, schlägt dir Windows vor... Wo ist denn SIG... Windows Security. Dann schlägt dir Windows vor, irgendwelche komischen Dinger zu aktivieren. Warum ist denn das aus? Was ist denn das schon wieder? Was? Ist das das vielleicht? Nee. Okay. Local Security Authority Protection is off. War das schon immer off? Was ist das überhaupt? Okay, Windows, keine Ahnung. Zumindest bietet dir Windows irgendwelche Sachen an, wenn du Virtualisierung anhast, dass die irgendwelche Software standardmäßig in Hyper-V-Virtualisierung laufen lassen. Das würde ich nicht machen, weil dann hast du Probleme und das könnte auch was langsamer machen. Aber einfach nur das im BIOS einschalten sollte keine Probleme machen. Also mich würde es sehr wundern, wenn es Probleme machen sollte. Ich habe das auch an. Also, ne, ich habe auch alles aktiviert für Virtualisierung. Gut, ich habe auch ein 13.900K und spiele eigentlich gar nichts wirklich Leistungsfähiges zurzeit. Aber okay, haben. Ich wollte das Ding ja auch haben, hauptsächlich. Die Katze ist an der Tür. Sekunde, ich muss rein. Katze ist da. Hast du manchmal so Aufgaben, die schon wieder eine Weile ruhen und immer, wenn es da was Neues zu tun gibt, du einfach Schmerz empfindest? Müsste ich mir mal Gedanken drüber machen. Also beim Neuen... Jetzt will die Katze wieder raus. Chico, das war jetzt aber... Tubated hat sie mich. Richtig, richtig tubated. Nicht die hier, aber ich habe gerade kein anderes Emote. Also, beim aktuellen Arbeitgeber noch nicht. Beim alten hatte ich da welche. Beim Alten hatte ich welche, ja. Ich war zuständig für so, also beim alten Arbeitgeber war ich zuständig für so ein paar Azure VMs. Die wollte ich eigentlich nie betreuen und der Weg, wie die zu mir gekommen sind, ist immer noch ziemlicher Pains-Champ. Ich habe mich nämlich mal beschwert, oder was heißt beschwert? Ja, ich habe mal was vorgestellt auf der alten Arbeit, und zwar, dass es schwierig ist, ich will es euch jetzt, ich muss es gar nicht so sehr im Detail erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe was präsentiert und auf eine Problematik hingewiesen mit diesen VMs. Und ich habe mich dann auch in der Fragerunde danach dazu bereit erklärt, wenn es neue Änderungen bei diesen VMs gibt, sie mal auszuprobieren, ob damit meine Bedenken quasi aus der Welt geschafft sind. So. Und was dann irgendwie, wie das Ganze dann gelaufen ist, eines der Gründe auch mit, warum ich bei dem alten Arbeitgeber weg bin, weil so Sachen dort gerne so gelaufen sind. Dadurch, dass ich es angesprochen habe, sollte ich es dann irgendwann auch machen. Und ich wollte nicht. Und ich habe auch immer gesagt, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass das und das nicht ordentlich funktioniert. Das heißt nicht, dass ich das jetzt admin-technisch an der Backe haben will. Außerdem gehört das überhaupt nicht zu mir. Ich habe da auch meistens keinen Handschlag dran gemacht. Ja, und oftmals kamen dann immer Leute zu mir und haben gesagt, du hast doch damit was zu tun. Dann musste ich ihnen immer erklären, nein, ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nur gesagt, es funktioniert nicht ordentlich. Und ja, du willst mich jetzt darauf hinweisen, es funktioniert nicht ordentlich. Ich weiß, darauf habe ich ja hingewiesen, dass es nicht ordentlich funktioniert. So, und das war schon ziemlich Pains-Champ. Beim neuen Arbeitgeber habe ich sowas noch nicht. Ich meine, über kurz oder lang gibt es natürlich sowas immer mal wieder. Aber das ist in der zweiten Woche, und es wär blöd, wenn ich sowas schon in der zweiten Woche hätte, oder? Video-Decoding oder Video-Encoding, aber Video-Encoding ist jetzt auch was du wahrscheinlich auf den ARM-CPUs nicht schneller machst. Selbst wenn du ein paar mehr hast. Kleinster OVH-Server. Okay, das gucken wir uns jetzt nochmal schnell an. OVH. Rising. Okay, Hyperform. Die Seite. Okay, das da habe ich auch mal nicht genau durchgeblickt. Also, was haben die denn? Oh, die machen hier einen auf Amazon-Benamung. Oder besser gesagt, Microsoft-Benamung ein bisschen. Month. Wo kostest du 96 Cent? Ich sehe da nix 96 Cent. Wo muss ich denn gucken? Das da? Ah hier, 97 Cent. Hä? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Cloud-VM und einer Cloud-VM? Moment. Okay, hier kommen wir der Sache näher. OpenStack. Wonka ist. Also die hat das. Moment, das erste Jahr. Und dann 420. Und dann kostet 4,20 € das nächste Jahr. Ja, dann ist das ja auch nicht so toll. Also ich hab noch bei. Ich habe seit ein paar Jahren so eine 1-Euro-VM im Jahr, nicht im Jahr, was laber ich denn? 1-Euro im Monat VM. Was war das denn? Es war nicht Strato. Ionos, genau. Die habe ich mir vor der ganzen Weile mal gekauft, weil ich mir dachte, ey, für 1 Euro den Monat kannst du nichts verkehrt machen. Und bis jetzt funktioniert das auch ganz gut. Danach ist es auch nicht billiger als beispielsweise bei Hetzner. Kann man bestimmt machen. Also von denen habe ich auch viel Gutes gehört. Das ist schon, denke ich, ein ganz guter Anbieter. Hey, OVH sind die VMs und Server on fire. Oh, der Witz hat jetzt auch schon so einen Bart, oder? Also für... Ich erkläre das mal. Was er meint ist... Vielleicht haben sie nicht alle mitbekommen, aber... Bei denen hat man bei denen ist mal vor nicht allzu langer Zeit ein Rechenzentrum abgefackelt. Und hatten sie tagelang Probleme. Bin zurzeit unsicher, ob ich die richtige Umschulung mache. Bekomme einfach keinen Praktikumsplatz. Mache Kaufmann für E-Commerce. Ja, Kaufmann ist schon das erste Problem. Ja, da kann ich dir nichts zu raten. Ich habe auch mal was mit Kaufmann gemacht. Oder versucht. Und hatte keinen Bock mehr drauf. Ist aber schon ganz, ganz lang her. GPT-4 ist nicht schlauer als wir, das wundert mich nicht. Der Chat hier ist ja auch absolut high IQ. Hast du für selbst gehostete Kubernetes-Cluster... okay. Nee, habe ich nicht. Und ich habe auch keinen selbst gehosteten Kubernetes-Cluster. Ich habe es auch nicht vor, denn bei mir lokal wüsste ich nicht, was ich mit einem selbst gehosteten Kubernetes-Cluster anfangen soll. Also, wo da die Vorteile von wären. Und bei irgendwelchen Cloud-Anbietern mir einen eigenen Cluster bauen, sehe ich auch keinen Sinn, weil ich habe keine Public-Anwendung, wo sich das irgendwie rentieren würde, sowas zu betreiben. Und für die paar Sachen, die ich laufen habe... Zum Beispiel mein Location-Tracking fürs Handy und sowas, was dann an meine Heimautomatisierung schickt. Das ist ein Prozess auf einer VM. Das muss nicht Kubernetes-Cluster laufen. Was hältst du von Consultants? Oh, da habe ich mich heute schon genug drüber ausgelassen. KatzFPS, die eben da war, ist nicht die hier. Das ist die ganz alte KatzFPS, die gibt's aber nicht mehr. Also die Original KatzFPS. Die jetzige ist auch ganz schön alt schon, ja. Ich habe eigentlich nur alte Katzen. Aber warum auch nicht? Das ist auch Absicht. Also gerade die letzten zwei, die ich aus dem Tierheim geholt habe, das war Absicht, dass das alte sind. Gerade alte Katzen wollen viele nicht. Und ich meine, alte Katzen sind ja also ab 7. Ab 7 Jahre gilt eine Katze als alt. Katzen werden heute 25 plus teilweise. Ja, nicht alle, aber das ist durchaus möglich. Wenn die frühen Jahre als Freigänger überlebt haben, zum Beispiel, ist die Chance, dass sie älter werden, richtig hoch mittlerweile mit ordentlicher Ernährung, mit keiner Straße oder sowas und regelmäßig auch mal beim Tierarzt gucken, dass Impfungen passen und sowas. Das ist mittlerweile kein Ding. Katzen können relativ alt werden. Ich hoffe natürlich auch, dass meine alt wird. Ich dürfte jetzt 13 oder so sein. Oder 14 vielleicht schon. 13. Gucken. Ist auch schon ein bisschen älter, ja. Das stimmt. Gibt's das noch? Hab eine VM bei Strato, nur Nginx plus Nextcloud draufgehauen und konnte das. Ja, aber gut. Bei der 1 Euro VM würde ich ehrlich gesagt mich nicht beschweren, wenn das da nicht drauf läuft. Nextcloud ist ja auch schon ein bisschen ressourcenhungrig. Ja. Nee. Ja, aber die kosten auch mehr. Hast du Tipps für die Abschlussprüfung als Fisi? Ja, den einzigen Tipp, den ich dir geben kann, ist, mach alte Prüfung. Ja und? Woher weißt du, das war die gechippt oder was? Oder woher weißt du das? Pfeifett. Ach, man kann den Chat... Ach, du zeichnest den Chat ja irgendwie... auf oder so? Okay, nice, nice. So, wir müssen uns jetzt noch eine Sache angucken, nämlich die Pepo-Bilder vom Rackman. Die sind richtig nice, das kann ich, so viel kann ich euch schon sagen. Die sind richtig POG, sind die. POG. Way too dank. Guckt euch die mal an. Sind die nicht nice? Komm, was wir jetzt hier alles haben. Also, wir haben den Pepo beim Mittagessen. Richtig, also quasi, ja, ja. Wir haben den Pepo beim Mittagessen. Dann haben wir den, den kennen wir schon, Keks essen. Beim Arbeiten. Dann einfach normal. Dann, Alter, warum ist denn Google so lahme? Dann mit Tee oder Kaffee, kann man sich aussuchen. Dann Tee, Kaffee und Poggers. Croissants, dann mit Tee im Java-Style, wenn Sonnenaufgang. Dann haben wir beim Frühstück nach dem Sonnenaufgang mit Müsli, natürlich, was sonst? Mit Müsli, so, dann haben wir das Ganze auch mal mit Croissants und dem Tee, der dampft. So, als nächstes haben wir den Sleep Pepe, der träumt, er ist Batman. Was ist der Unterschied? Ah! Ach, guck mal da! Einmal mit Mond. Ups. Einmal mit Mond und einmal ohne. Okay. Das durfte natürlich nicht fehlen, ja? Ah, mit Mond und ohne, okay. So, er träumt von Linux. Er träumt, was kommt als nächstes? Er träumt vom Pepo-Grill. Wahrscheinlich wieder mit Mond und ohne. Er träumt von PHP. Yes, Alter. So, er ist einfach nur Nacht, er schläft. Hier ist er. Hier wird er mal wach nachts. Das ist auch nicht verkehrt. Hier schläft er. So, Sonnenaufgang. Nee, Sonnenuntergang ist das. Sorry. Sonnenuntergang. Zähne putzen. Noch mehr Sonnenuntergang. Ah, nee, das ist Sunrise. Das ist Sunset. Okay, ja. Dann guckt er abends den Ultraskiller an. Das ist übrigens auch sehr schön vom Winkel. Das könnte so halbwegs passen, dass er das sich so anguckt. Guckt auf den Beamer. Nice, oder? Da, ich glaube, wir haben für den kompletten Tag jetzt Pepo-Bilder. Wie kann man die Wallpaper runterladen? Noch gar nicht. Die muss ich euch mal irgendwo bereitstellen. Also ich habe mir das so gedacht, ich mache mir die als Hintergrund in die VM und dann stellen wir in der VM ein, dass es halt je nach Uhrzeit die Wallpaper update. Die gibt's bei mir im Git. Also wenn der Rackman nichts dagegen hat. Ich würde die einfach in mein Git-Repo hauen zu den anderen .files. Man könnte natürlich auch den Google Drive Folder noch verlinken. Simple Bash Script to set wallpaper according to current time. Ja, genau sowas brauchen wir. Das ist tatsächlich ganz praktisch, sowas hier. Ja. Sowas hier. Und ist auch nicht lang, 244 Zeilen Bash-Skript. Ja. Jo. Okay, Leute. Eigentlich wollte ich heute nicht nur Laberstream machen, aber auf was anderes... ging heute nicht mehr, ja. Ich muss jetzt pennen, morgen wieder arbeiten. Wir sehen uns. Macht's gut, bis morgen. See you.